Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel Radcliffe Filme. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Oh, was für ein Übergang. Hallo, herzlich willkommen bei der vierten Folge der Red Cliff Hangers. Ich bin Eiko und ich bin heute krank.
Hallo, ich bin Henny, ich bin nicht krank.
Und ich heiße Gilderoy Lockhart und ich bin heute euer Vertretungslehrer.
Ja, Vertretungsmoderator Epi. Ja, willkommen beim ersten und bis jetzt immer noch besten Daniel Radcliffe Podcast. Die Leiste dafür ist sehr niedrig. Wir sind heute...
Deine Leiste ist niedrig.
Noch nicht, Alko, noch nicht.
Was war das jetzt? Das ist ein neuer Rekord. In einer Minute. Das Niveau direkt.
Also, was machen wir heute? Gemacht.
Heute sind wir beim zweiten Harry Potter Film. Wir sind immer noch bei Filmen, die Menschen gesehen haben. Harry Potter und die Kammer des Schreckens. 2002, Chris Columbus übernimmt wieder die Regie. Und direkt ein Jahr nach dem ersten Harry Potter Film kommt das Sequel in die Kinos, das lang erwartete Sequel. Und... Sollen wir erst drüber reden, wie die Leute es damals fanden oder wie wir es fanden? Weil das hängt, glaube ich, auch ein bisschen miteinander zusammen. Weil damals fanden die Leute es entweder besser als den ersten Teil oder schlechter als den ersten Teil. Und ich muss sagen...
Können Sie es nicht auch genauso gut
finden? Also für mich als damals 11- oder 12-Jähriger war es einfach eine Kontinuität der Magie. Ja. Ich glaube, ich konnte noch nicht in so Kategorien denken, wie besser oder schlechter. Ich war aber auch ein sehr unbeflecktes Kind.
Ich fand den früher nicht gut, den Film. Das war einer der Filme, die ich nicht mochte. Und jetzt beim nochmal schauen, fand ich den richtig gut.
Okay. Ja, es ist nämlich, glaube ich, ganz spannend, weil wir, glaube ich, auch sehr gestreut bei diesem Film sind. Gestreuter als beim letzten Mal. Da war es ja eher so eine Zwei-Fronten-Sache zwischen mir und Epi und Eiko. Und ich war eher der Kritische und ihr wart eher die Chris Columbus-Verteidiger. Aber ich glaube, diesmal gehen die Meinungen weiter auseinander, oder? Also zumindest bei dir, Eiko, habe ich den Eindruck gehabt, dass wir vielleicht ein bisschen konform gehen diese Woche.
Ah, ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, das bei dir einzuschätzen, ehrlich gesagt. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte aber noch sagen, ich bin wirklich erkältet und entschuldige mich, wenn ich rein huste. Dann müsst ihr leider weiterreden, ignorieren. Ja.
Ich finde also, aber, das gehört zu einem Podcast. Ja, man muss eine Folge haben, wo einer der Moderatoren so krank ist, dass man beim Zuhören das Gefühl hat, der stirbt gleich. Muss
oder
ich
jetzt 112
anrufen?
Vor allen Dingen, ich kann auch zwischendurch mein Medikament nehmen.
Das ist Haarspray.
Sehr gut.
Das klingt doch sehr schön.
Oh Gott. Also
für die Leute, die das jetzt nicht gesehen haben, das ist eine Form von Spray mit einem sehr langen Hals, was sich Eiko gerade in den Rachen geschoben hat.
Laryngomedin.
Okay.
Also beim letzten Mal waren wir ja sehr nostalgisch in der letzten Folge. Ich würde sagen, das arbeiten wir schnell ab, um das hinter uns zu bringen. Wie haben denn die Leute damals den Film wahrgenommen?
Ja, wie ich es gerade schon so ein bisschen angesprochen habe. Also bei Rotten Tomatoes sind die Reaktionen recht weit auseinander.
Man kam
beziehungsweise
ja
also im Schnitt 2002, wie gerade schon gesagt, das Buch 98. Diesmal haben wir es vor dem Podcast gecheckt. Es ist interessant, es ist ja ein Sequel zu dem erfolgreichsten Film des Jahres. Der Film an sich auch sehr, sehr erfolgreich, um jetzt mal die Zahlen am Anfang loszuwerden. 879 Millionen Dollar eingenommen, Nummer 4 des Jahres insgesamt, hinter Spider-Man.
Spider-Man 1 von Sam Raimi.
Oder der mit der Kralle, mit dem Kragen.
Nee, Quatsch, Spider-Man 1 war bei Harry Potter 1. Der zweite Spider-Man war da noch nicht raus.
Boah, was für Zeiten, ey.
Ja. Insgesamt über 80% positive Reviews, also sehr positiv aufgenommen, aber um vielleicht zwei gegenteilige Stimmen mal rauszusuchen, in der sehr positiven Ecke gibt es da die Review von Roger Ebert. Wer Roger Ebert nicht kennt, einer der wichtigsten amerikanischen Filmkritiker, um es auf den Punkt zu bringen, und da geht es direkt im ersten Satz schon los mit: What's developing here, it's clear, is one of the most important franchises in movie history. A series of films that consolidate all the advances in computer-aided animation linked to the extraordinary creative work of J.K. Rowling, who has created a mythological world as grand as Star Wars, but filled with more wit and humanity. 5 Sterne insgesamt.
Also kurz übersetzt, ziemlich coole Serie, wird nochmal richtig gut, besser als Game of Thrones. Hat dieser
berühmte Game of Thrones sitzt hier noch in dem
Knochen, hast du gerade Star Wars vom Englischen ins Deutsche auf Game of Thrones übersetzt?
Ja, sinngemäß, damit das die Leute von heute
das verstehen. Ach so, das gab es ja damals noch nicht.
Okay.
Nein, aber ich finde es eigentlich ganz nett, dass Roger Ebert mir quasi mit meiner These, wie wichtig die Harry Potter Filmreihe filmhistorisch ist, damals schon recht gegeben hat.
Okay. Aber er hat da auch noch gelebt.
Ich fühle mich da bestätigt. Er hat da noch gelebt, weil sonst hätte er das nicht schreiben
können. Heutzutage gehst du ja auf die Seite und dann liest du Reviews und die sind ja nicht von ihm, weil er ja gestorben ist.
Das ist eigentlich immer sehr witzig. Es ist eine sehr gute Film-Review-Seite, aber ja, er ist ja gestorben vor auch schon über 5 Jahre
her. Ja, oder so. Mindestens 5 Jahre ist das her.
Wer ist denn die Seite?
RogerEbert.com.
Genau.
Das ist halt lauter Reviews von Leuten, die nicht er sind, weil er halt abgekratzt.
Gestorben
ist. Entschuldigung.
Aha. Ja. Überbrück mal gerade. Ich muss gerade den zweiten Artikel raussuchen.
Also ich muss sagen, das ist jetzt das erste Mal, dass wir den Film nicht zusammengeguckt haben. Aus organisatorischen Gründen hat ihn jeder sich zu Hause selber alleine angeschaut. Und ich steige teilweise durch meine Notizen nicht mehr durch, die ich mir auf meinem iPad gemacht habe, während ich den Film geguckt habe, weil mein iPad alles geautokorrektet hat. Deswegen ist zum Beispiel Tom Riddle Tom Riedle. Deswegen muss ich hier teilweise beim Durchstöbern noch ein bisschen von Autokorrekt
zurück übersetzen. Aber schon besser als meine Notizen, die ich irgendwo zu Hause vergessen habe. Dafür habe ich den Film auf Deutsch gesehen.
Oh, interessant. Ich habe ihn, glaube ich, auf Englisch gesehen.
Ich habe ihn auch auf Englisch gesehen. Wie kam es zum Deutschen?
Ja, ich habe mir den auf Amazon ausgeliehen.
Ach, scheiße.
Und da gibt es den nur auf Deutsch. Habe ich viel zu spät gemerkt. Das hat mich am Anfang sehr gestört. Ich fand es tatsächlich okay.
Das ist ja auch noch aus der Zeit, wo Synchronisation mit etwas mehr Aufwand betrieben wurde als heute. Wobei das ja auch schon im Vergleich, also um 2000 rum haben ja Synchronsprecher auch schon gejammert, dass Synchronisation in die Hunde geht.
Ist vor das die so? Hunde geht. Ist die Synchronisierung heutzutage nicht mehr so gut wie damals?
Es gibt ein sehr interessantes Interview mit Oliver Rohrbeck, was tatsächlich auch aus der Zeit stammen könnte. Nein, das ist irgendwann zwischen damals und heute erschienen. Die Leute, Oliver Rohrbeck ist bekannt als Justus Jonas oder als die Stimme von Ben Stiller und diversen anderen, einer der hochkarätigsten Synchronsprecher Deutschlands.
Wer hat denn nochmal den Gollum? War das auch er oder war das ein anderer
Film? Nein, das war Andreas Fröhlich, das war Bob Andrews.
Ja, tatsächlich, okay, richtig.
Was ich immer sehr witzig finde. Wo es auch in einigen der neueren Folgen tatsächlich Anspielungen drauf gibt, dass er dann irgendwie mit so einem komischen Akzent, mit so einer komischen Stimme reden soll, was ich tatsächlich sehr nervig fand. Nein, aber in dem Interview gibt er den Einblick da rein, dass weil die Filmstarts in Deutschland ja immer näher an den internationalen Filmstart gerückt sind, auch immer weniger Zeit für die Synchronisation ist. Und Synchronisation ist ja nicht einfach nur den Text ins Deutsche zu übersetzen, sondern auch zu gucken, wie passt das zu den Lippenbewegungen, wie passt das sinngemäß, wie kriege ich das Schauspiel rüber. Und gut Ding will Weile haben und die Weile ist halt nicht mehr unbedingt. Und ja, weil auch der Vertrieb, die Produzenten, die großen Filmstudios nicht unbedingt, auch aus dem englischsprachigen Ausland kommen, nicht unbedingt das Verständnis dafür haben, dass für eine gute Synchro das auch Zeit braucht, weil es sich im Gewinn vermutlich auch nicht so niederschlägt, ist es immer kürzer, die Zeit, die dafür zur Verfügung steht. Und das absolute letzte Negativbeispiel, was so Lippensynchronisation angeht, wäre für mich tatsächlich Die Schöne und das Biest mit Emma Watson.
Ich habe ewig keinen Film mehr auf Deutsch geguckt. Ich bin eigentlich der Radikalste in der Gruppe. Ich gucke mir eigentlich auf gar keinen Fall Filme, die synchronisiert sind, an. Ich schaue mir sogar chinesische oder spanische Filme original an, obwohl ich es nicht verstehe.
Das mache ich mittlerweile aber auch, einfach weil die Emotion dabei
besser rüberkommt.
Und wenn man gute Untertitel hat, macht das auch nichts.
Ja.
Ich habe jetzt meine Negativ-Stimme gefunden. Und zwar ist das aus Empire Magazine, ein englisches Filmmagazin, was bei allen Harry Potter-Filmen einen Vorabbericht gemacht hat vom Set aus, als der Film noch nicht raus war. Und ich lese mir die zu jedem Harry Potter-Film durch, weil ich ein nettes Heft mit allen davon habe. Und die für für Kammer des Schreckens fand ich besonders witzig, weil im Nachhinein, wo man es halt besser weiß, liest es sich wirklich sehr, sehr amüsant. Weil der ganze Bericht wirklich sehr negativ ist und so in die Tendenz geht, die Leute, denen wird doch Harry Potter zu viel, was ist das für eine komische Serie, über die ich hier berichten muss.
Ja, man kann das noch nicht, ne?
Es war halt quasi gerade neu, der zweite Film.
Ich meine, auch so ein Franchise kannte man da noch nicht so.
Genau, das ist ja das, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben, dass 8 Filme natürlich zur damaligen Zeit wirklich Wahnsinn sind, was das hier auch ein bisschen einfängt.
Wobei ich auch nochmal dachte, naja, du hast ja schon Franchises gehabt, also Star Wars zum Beispiel, ja, das ja nicht nur diese 3 großen Filme hatte, sondern zu der Zeit war ja auch schon die Prequels waren ja schon angekündigt, der erste war ja schon draußen und dort ist ja auch diese Zwischenfilme. Also
der zweite müsste
im Prinzip zu war Star Wars, glaube ich, ja bis dahin so die größte Franchise, die es gab. Dann kannst du ja auch bei Terminator noch von einer Franchise reden zum Beispiel, bei Alien.
Ja, wobei...
Ich bin auch so in der Nachlese der Folge gedacht.
Das stimmt schon. Oder Rocky, der ja zu dem Zeitpunkt 5 oder 6 Filme unter
dem James Bond.
Rambo.
Wobei das ja nicht so das Normale war. Und 8 Filme, du hast natürlich auch so Horror-Franchises wie Freitag der 13., die dann im 9. oder 10. Film sind. Aber das wird ja auch eher so belächelt. Das ist ja eher was für ein Nischenpublikum. Und ja auch immer mit einem absinkenden Erfolg. Was ja bei vielen dieser Franchises, so wie zum Beispiel bei Alien, dass du den ersten oder den zweiten Film hast, die wirklich, wirklich gut sind. Und dann halt die Filme, die danach kamen. Oder Psycho, wo es 4 Filme von gibt.
Ja, und ich meine, klar, Harry Potter unterscheidet sich nochmal in vielen Facetten, wie unter anderem natürlich auch, dass es einfach so ein wahnsinniger Plan war, diese Filme alle hintereinander zu drehen und mit den gleichen Schauspielern und alles in einer gewissen Kontinuität zu haben.
War das eigentlich ein Plan? Also war das im Vorhinein klar, dass sie das vorhatten?
Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen. Also zum Zeitpunkt, wo Daniel Radcliffe für den ersten Film unterschrieben hat, hat er für 2 Filme unterschrieben.
Okay.
Und natürlich wollte Warner Brothers die Schauspieler, solange sie jung sind, möglichst schnell verwenden. Deswegen auch ein Jahr später direkt das Sequel, was ja bei so einer teuren Produktion auch nicht normal ist. Wenn wir uns hier aus der gleichen Zeit angucken, Spider-Man sind 2 bis 3 Jahre zwischen den einzelnen Filmen. Und hier bei Harry Potter werden jetzt wirklich 8 Filme in 10 Jahren gemacht, von 2001 bis 2011.
Und sie hatten ja eigentlich auch vor, da immer nur ein Jahr zwischen zu haben, ne?
Genau, sie haben es halt nicht ganz
eingehalten. Ich weiß noch, damals die Informationen reisten ja früher anders durch die Welt als heute. Und ich weiß noch, wie das damals war, dass meine Schwester und ich uns einen Bravo gekauft haben und da stand dann drin, dass der Veröffentlichungstermin, der Kinostart vom neuen Harry Potter nach hinten geschoben wurde. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. Vierter, fünfter, ich weiß es nicht mehr.
Das lässt sich doch überprüfen, ich habe hier
alle. Das war einer der ersten, der verschoben wurde.
Tatsächlich der dritte. Der dritte kommt 1,5 Jahre nach Die Kammer des Schreckens raus.
Wir waren richtig am Boden zerstört, wir konnten es nicht glauben. Und der wurde nicht nur einmal verschoben, der wurde 2-mal verschoben. Und dann halt nicht, dass man das sofort irgendwie erfährt, sondern erst so verspätet über so ein Magazin. Das war damals noch ganz anders irgendwie.
Das war noch up to
date. Ah, jetzt ist wieder nostalgisch.
Ja. Um das weiter zu unterbinden, jetzt gerne die kritische Stimme aus dem Empire Magazine, die quasi ein bisschen zeigt, dass es auch, also zumindest von Teilen der Kritikerwelt, als sehr kommerziell und sehr, sehr nervig gesehen wurde. Realizing that if you don't like Harry Potter now, chances are you never will. The Chamber of Secrets marketing team has been deliberately aimed at fans, including the teaser poster depicting CG character Dobby. Bitte erklärt, wer Dobby ist. Listen, I just think about making the best film possible, Countess Columbus. You want the audience to enjoy the film, but I honestly think that if you know nothing about Harry Potter and you walk into the second film, you can have a more enjoyable experience. Da können wir nachher tatsächlich drüber reden. Aber dann hakt hier dieser sehr konfrontative Filmjournalist nach. Perhaps. But this tactic isn't going to win back those who thought the first movie was overlong and too bound by the book to be truly magical. Wie letztes Mal schon gesagt, in jeder Review muss irgendwann auf Magie eingegangen werden. And which was blown away in the kudos stages and crucially awards categories by the Fellowship of the Ring, which debuted a month later. Dann gibt es hier noch Panik, dass ja halt das fünfte Buch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht raus ist, ob die Bücher tatsächlich fertig werden, bevor die Filmserie fertig ist.
Hashtag immer
gerne vergisst. Ja. Genau.
Ach, witzig.
Still, it's fair to say that in doing so, Columbus and co. have made a rod for their own backs. At this rate, the 600-plus-page Goblet of Fire could clock in at around 7 hours. More than enough to severely test the new and improved bladder control of 5 to 12-year-old kids everywhere. But that's for another day. Now Chamber of Secrets is looking pretty good. Even if the law of diminishing returns kicks in, sequels usually make 60 to 70% of the original's gross. That means probably of around 70 to 800 million worldwide. Hat's tatsächlich übertroffen. More than enough money to keep Warner Brothers in the wizard business for some time to come. Let's see how Harry Potter 2 goes. I think it's going to... Indeed, and the appointment of Cuarón, Alfonso Cuarón, for the next movie is an encouraging sign that Warner is aware that the Harry Potter films aren't like Big Macs. Each experience will need to be different from the last. The message is clear. Evolve or risk Harry Potter and the audience of apathy.
Die sind ja krass drauf.
Tja, die Geschichte willst du nicht freisprechen.
Ja, es ist sehr witzig, das im Nachhinein zu lesen, weil es halt komplett anders gekommen ist und alles, was da befürchtet wurde, nicht eingetroffen ist und es natürlich 8 Filme lang ein Erfolg war. Okay, bevor wir zum Plot kommen, denn wir reden jetzt schon 20 Minuten, das ist ein gutes Zeichen, wenn man als Podcast erstmal eine Viertelstunde braucht, um zum Thema zu kommen, möchte ich noch einen Fun-Fact loswerden, und zwar wieder einen alternativen Regisseur, den es hätte geben können. In diesem Fall ist gar nicht so sehr bekannt, wie das überhaupt möglich ist, aber der entsprechende Regisseur hat in einem Interview gesagt, dass er für den zweiten wohl irgendwann angefragt wurde, wie genau das mit Chris Columbus gelaufen ist, ob der dann raus gewesen wäre oder nicht. Aber es ist tatsächlich Frank Oz, der euch beiden sehr bekannt ist.
Na klar.
Ihr guckt mich
mit
leeren Augen an. Yoda.
Yoda.
Aus Star Wars.
Und das habe ich jetzt nicht nur so getimed, damit ich so klinge, als ob ich das gewusst hätte, sondern
wie?
Ich hätte es gewusst.
Wie Yoda.
Yoda.
Wie Yoda.
Du hast schon mal Star Wars gesehen, nehme ich an.
Ja.
Der kleine grüne Typ.
Ja.
Ja.
Der hätte Regie führen.
Genau, der kleine Yoda. Nein, Frank Oz, der Schauspieler, der auch sehr mit Puppenschauspiel Erfahrung hat, also Puppenrollenspiel, wie zum Beispiel Yoda, aber auch so als Schauspieler tätig ist und auch als Regisseur und zum Beispiel Little Shop of Horrors gemacht hat.
Oh, echt?
Wusste ja, ich gar nicht. Das ist ein Frank Oz-Film. Und er hätte fast Harry Potter 2 gemacht. Und ich finde das verrückt.
Das ist eine schöne Geschichte.
Ja, genau.
Das war ein sehr
mehr weiß man nicht darüber.
Zum nächsten Mal.
Genau. Okay, dann fängt am besten, weil ich jetzt so viel geredet habe, einer von euch mit dem Plot an. Den machen wir diesmal wieder, weil es ein bisschen her ist, dass wir den Film gesehen haben und wir uns ein bisschen erinnern müssen.
Wir brauchen so einen Jingle dafür eigentlich.
Jetzt kommt der Plot.
Plot.
Das war furchtbar. Okay, wer möchte machen?
Also wir steigen ein. Wie fängt der Film nochmal an? Also wir sind auf jeden Fall im Ligusterweg. Das ist das, wo Harry bei seiner Tante und seinem Onkel wohnt. Und
Daniel Radcliffe.
Tatsächlich, der Einstieg
Daniel
ist ja
wohnt nicht im Ligusterweg.
Direkt mit... Entschuldigung, dass ich direkt wieder reingreife. Der Einstieg ist ja erstmal direkt mit dem Harry Potter Score, mit dem Theme von John Williams, was dann in den Ligusterweg fadet. Und ich muss sagen, direkt beim zweiten Film ist es schon ikonisch. Das finde ich.
Ja, das stimmt schon.
Krass.
Okay. Also
direkt.
Mhm. Ja, doch, das ist, da hast du. Da ist für mich eine gute Beobachtung.
Nicht zu stimmen. Ja, stimmt.
Würde ich mich direkt dran hängen.
Ich gebe mir Mühe.
Wie geht's dann weiter?
Das ist deine Aufgabe.
Also Harry sitzt in deinem Zimmer.
Soll ich dir den
Wikipedia? Nee, stopp, ich weiß es. Und zwar, die sitzen im Wohnzimmer. Schuljahres.
Okay, wir lesen doch den
Wikipedia. Wie lange ist den ersten Satz, ich weiß es gleich wieder.
Kurz vor Beginn seines zweiten Schuljahres in der Zauberschule Hogwarts erhält Harry Potter in den Ferien bei seinen Verwandten den Dursleys Besuch vom Hauselfen
Dobby. Stopp, das geht ja viel zu schnell.
Ja, ne?
Also die Dursleys haben erstmal einen wichtigen Termin. Es kommt der Chef von dem vorbei und der hat die Chance, einen wichtigen Geschäftsabschluss zu machen. Und da zeigt sich also wieder das leidige Thema, dass Harry immer wieder mit denen aneckt. Und,
oder sie mit ihm, also es klingt so, als ob er ein Enfant terrible wäre.
Er verhält sich einfach jedes Mal total ungeschickt, einfach total ungeschickt. Und ja, diesmal ist es so, dass der Hauself
Dobby... Die alternative Geschichte von Harry Potter, dem aufmüpfigen...
Rebel Potter.
Super Nanny.
Er wird besucht von dem Hauselfen Dobby, der computeranimiert ist und... Ich fand es gar nicht so schlimm. Ich hatte erwartet, dass es wirklich grässlich aussieht.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe vor allen Dingen aufgeschrieben, dass seine Gesichtsausdrücke doch sehr, sehr komplex dafür sind, wie in was für Kinderschuhen damals doch die CGI noch steckte, vor nunmehr 17 Jahren. Vor allen Dingen, es gibt diesen einen Moment, habe ich mir aufgeschrieben, in dem Dobby klar wird, dass Harry weiß, dass Dobby die Briefe von Harry hat. Ja. Die Briefe, die den ganzen Sommer an ihn geschickt wurden, aber nicht ankamen. Und genau in dem Moment ist ein Gesichtsausdruck wirklich, muss ja viele Emotionen und so tragen und tut das aber vollkommen. Also das fand ich schon sehr, sehr toll. So, fand ich gut gemacht.
Man muss, glaube ich, dazu sagen, für die Zuhörer, die so CGI gewohnt sind, dass sie noch nie in ihrem Leben eine echte Explosion gesehen haben in einem Film, dass das quasi Anfang der 2000er, also die Anfangszeit
diese Anfänger ist, noch nie eine echte Explosion
in einem Film gesehen. Diese jungen Menschen, ich setze das ganz wertfrei, dass um die 2000er quasi die Wende ist, wo CGI wirklich zur Norm wird, wo Star Wars, Harry Potter, Herr der Ringe das einführen und gerade zur damaligen Zeit, Gollum war so das Paradebeispiel.
Ich habe mir tatsächlich auch nach Harry Potter 2.
Zeitgleich?
Two Towers, gleiches Jahr.
Gleiches Jahr.
Ja. Also weil Gollum war eine krasse Revolution, die wurde als Meilenstein gesehen. Im ersten Herr der Ringe gab es ja den Troll, den ich zum Beispiel schlechter fand als Dobby. Den Höhlentroll in der Moria-Szene, der sah wirklich nicht gut aus.
Ich müsste die direkt nebeneinander sehen, um das sagen zu können.
Ja, ich habe sie gerade gesehen beide. Ja. Und den fand ich wirklich nicht gut. Naja, ich meine, so richtig gut sieht es immer noch nicht aus. Mir sind Puppen lieber, also wie im alten Star Wars, der Yoda. Mhm. Das ist mir lieber, aber Dobby sieht doch erstaunlich gut aus. Ich wollte noch einmal loswerden, ich finde das Problem mit CGI-Figuren ist oft, wie beim neuen Star Wars Grand Moff Tarkin, dass sie zu viele Details reinbringen in das Gesicht. Keiner bewegt sein Gesicht so viel wie CGI-Figuren.
Wobei Grand Moff Tarkin auch ein spezieller Fall ist, weil die ja wirklich also in Rogue One spielt er ja mit, der Charakter bekannt aus dem allerersten Star Wars Film. Rogue One.
Nein, genau. Das war doch der...
Doch, das ist Rogue One.
Und Rogue One.
Sie haben einen Schauspieler genommen und ihn dann aber digital angeglichen an den Originalschauspieler, an
Peter Cushing. Eingefügt, ja quasi.
Nee, ja nicht, weil er tatsächlich ein Schauspieler da ist, aber sie haben ihn digital bearbeitet, damit er ihm ähnlicher sieht, was völlig...
Es sieht halt scheiße aus.
Verbrannt. Es sieht aus, als es in dem Film passiert, habe ich mich gefragt, warum kommt jetzt ein Videospielcharakter in diesen Film?
Ach, ich denke manchmal, dass in Videospielen die Charakter besser aussehen als bei Rogue One.
Aber wusstet ihr das vorher?
Ja. Nee, ja. Ich wusste es nicht, aber ich habe es sofort gesehen.
Weil ich wusste es vorher nicht und ich habe es nicht gemerkt.
Krass.
Aber du bist da auch nicht so kritisch.
Ich meine, du hast auch gerade deine Brille nicht auf.
Wahrscheinlich hast du eine Sonnenbrille auf.
Nee.
Die einzige ist mit Stärke.
Das kann nicht sein. Aber ich habe schon ein paar Mal.
Ich wollte nur noch mal sagen. Ich finde CGI oft sehr lästig, muss ich sagen.
Aber
es reißt einen raus. Und bei Dobby fand ich nicht, es hat mich nicht so rausgerissen.
Interessanterweise auch historisch gesehen ist das auch das Jahr, in dem der erste Blockbuster digital gedreht wurde. Wusstet ihr das?
Nee,
Star Wars Episode 2 wurde digital gedreht.
Das ist Star Wars Episode 2, das wusste ich, ja.
Genau, und das ist ja dasselbe Jahr. Also da sind wir quasi an der Schnittstelle zwischen analog und digital und ja, wir befinden uns gerade in dieser Evolution. Mhm. Ne, wenn wir am Ende der Reihe von Harry Potter gucken werden, wie sind da die Effekte im Vergleich zum ersten, da sind ja wahnsinnige Sprünge gemacht worden. Und aber dafür, dass der Film jetzt hier, Harry Potter 2, so früh ist, finde ich Dobby schon sehr gut gemacht.
Und auch im Vergleich zu den späteren Harry Potter Filmen, wie viel in den ersten beiden Filmen noch wirklich Sets sind und wie viel später auch CGI ist. Also wenn man sich zum Beispiel vom 8. Behind-the-Scenes Videos von der Kammer des Schreckens Szene anguckt, was ja ein sehr schöner Vergleich zur Kammer des Schreckens ist, wo dann tatsächlich Rupert Grint und Emma Watson von einer kompletten Greenscreen-Landschaft stehen. Und in diesem Film läuft Daniel Radcliffe durch diese extra gebaute Kammer des Schreckens.
Da habe ich aber auch gelesen, dass sie aus irgendeinem Grund dachten, dass sie das Set nicht mehr bräuchten. Von der Kammer des Schreckens.
Was ja dazu
deswegen passen, haben die das ja, abgebaut.
Was ja dazu passen würde, dass erstmal nur zwei Filme gebaut wurden und das langfristige Gucken war, wir machen es so lange, wie es sich lohnt.
Das stimmt,
bis zum 8. schaffen wir es eh nicht.
Aber kann es nicht auch sein, dass vielleicht sich dafür entschieden wurde, echte Sets zu nehmen, weil es sich um Kinderdarsteller handelte, die da auch noch nicht
viel Erfahrung hatten? Ich habe auch schon drüber nachgedacht.
Also ich bin mir sicher,
dass es für die so gedacht wurde, aber es hat wahrscheinlich einfach angemacht.
Ja, es gibt... es gibt eine sehr interessante Featurette auf der, bei den Bonus-Features, wo über Aragog, über die Spinne, zu der wir später kommen, gesprochen wird. Wo der Plan war, wir bauen jetzt die große Spinne, damit wir halt tatsächlich vor Ort noch was haben müssen, um darauf zu reagieren. Mhm. Und wir machen da aber dann CGI drüber. Quasi der Grand Moff Tarkin-Effekt. Mhm. Aber dann sah die gebaute Spinne so gut aus, dass sie bei der Puppe geblieben sind.
Ach, okay. Ja.
Was mittlerweile überhaupt nicht mehr, auch bei Kinderschauspielern, überhaupt nicht mehr das gängige Vorgehen ist. Also ich nehme jetzt mal an, dass bei Stranger Things die Leute auch sehr viel in Greenscreens rumlaufen. Und dann so Sachen sagen wie... oh nein, das ist ein seltsames Ding.
Hast du es gesehen?
Ich habe die erste Staffel gesehen und erinnere mich. Ich glaube, es geht um seltsame Dinge.
Ja.
Um seltsamere Dinge, die da rumlaufen. Aber apropos Spinnen, ich habe gelesen, also ich habe mir die ganze Trivia-Sektion von IMDb durchgelesen, deswegen werde ich auch ein paar Funfacts reinhauen. Und zwar hat wohl Rupert Grint, natürlich bekannterweise der Schauspieler von...
Ronald.
Ich wollte gerade Bob Weasley sagen, aus irgendeinem Grund, von Ron Weasley, so eine starke Angst vor Spinnen, nicht nur Angst, sondern Phobie, also eine Arachnophobie, eine ausgeprägte, dass er sich wohl bis heute diese Szene mit den Spinnen nicht ganz bis zum Ende angucken konnte.
Okay.
Aus dem zweiten
Teil. Kam die, also hatte er die schon, bevor er diese Szene gedreht hat, ist ja die Frage.
Ja, hatte er vorher schon.
Gut, dass die anderen Spinnen
computeranimiert sind. Ich meine, wir haben ja letztes Mal schon etabliert, dass das Kinderarbeitsrecht für Harry Potter 1 geändert wurde, wenn jetzt Harry Potter 2
hat Rupert Grint
für sein Leben gerufen. Wäre das herrlich.
Gut,
jedenfalls. Genau, bleiben wir bei Dobby. Weil dann kommt eine meiner Lieblingsszenen im Film, glaube ich, wenn Dobby tatsächlich, um Harry zu beschützen, die Torte über den hohen Besuch von Tante Petunia und Onkel Vernon, der Dame über den Kopf zerdeppert und Harry Potter dahinter steht und es sieht aus, als wäre Harry Potter das. Und ich muss sagen, jetzt beim Rewatch, eine meiner neuen Lieblingsfiguren in dem Film ist tatsächlich Vernon Dursley, gespielt von Richard Griffiths. Letztes Mal hatten wir es nicht gesagt, weil er danach wirklich, es ist für einen Moment Stille. Harry steht völlig stocksteif und erschrocken da. Und Vernon Dursley reagiert sofort und sagt, "It's my nephew. He's very disturbed."
Stimmt, exakt der Ton, ja.
Und es ist so genial.
Ja, der ist großartig, der Schauspieler. Ich finde ihn wirklich toll. Auch da in dem Film hat er viele schöne Szenen am Anfang eben, die sehr extrem sind. Ne? Es geht dann halt weiter, dass er dieses Gitter anbringt und diese Wut und diesen Zorn, den er hat, diesen gerechten kleinen Bürgerzorn, das finde ich richtig schön. Auch wie er aus dem Fenster nachher rausfällt.
Oh ja, stimmt. Ja, das ist schon mein Lieblings-Dursley, muss ich sagen.
Das ist einfach so ein geniales Casting, das ist super. Jedenfalls, Dobby will verhindern, dass Harry zur Schule geht und spielt ihm also ein paar Streiche. Die Dursleys sind der Meinung, dass Harry das provoziert hat und sperren ihn ein. Daraufhin wird er von den Weasleys gerettet, die mit dem fliegenden Wagen ankommen und zunächst das Gitter vom Fenster wegreißen und Harry dann mitnehmen.
Und ich muss sagen, also an der Stelle im Film merkt man auch schon wieder so das Adaptionsmäßige. Da ist direkt wieder dieses Adaptionsfeeling, weil das alles sehr schnell passiert. Mhm. Auch dann danach sind sie ja im Fuchsbau. Und dieser erste Teil, bevor sie in Hogwarts sind, hatte ich diesmal das Gefühl, wird sehr, sehr schnell durchgegangen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt, oder?
Doch, ja, auf jeden Fall. Aber jetzt, wo du das sagst, meinst du, das ist auch so ein bisschen als Reaktion auf die Kritik am ersten Film, dass der für manche Rezensenten zu lang war?
Es kann schwierig. Mehr sein im Sinne von, wir müssen schnell nach Hogwarts kommen, weil jetzt haben wir es etabliert, jetzt wollen die Leute Hogwarts. Mhm. Aber ich glaube, es ist einfach generell das Problem, Problem in Anführungsstrichen, das Feeling, was die ersten sechs Filme haben, dass halt einfach sehr viel Plot auf eine doch begrenzte Zeit
gestreckt werden. Da war sinnvoll, das am Anfang wegzukürzen. Das fand ich schon gut. Also mich hat es nicht gestört.
Also mir ist noch
auf wegzukürzen?
Ich finde es gut, ich glaube im Buch ist er ja länger noch im Fuchsbau, also ein paar Wochen oder so. Übrigens, das Buch ist eins meiner Lieblingsbücher aus der Reihe.
Meins auch, tatsächlich, ja.
Also ich kann mich nicht so ganz entscheiden zwischen dem dem zweiten und dem fünften Orden des Phönix. Die Bücher fand ich am besten.
Sehr interessante Meinung.
Und ich finde das zweite, glaube ich, als Gesamtwerk einfach am besten. Am besten geschrieben, kurz, rund und so. Mhm. Und ich finde es okay, das da wegzukürzen, weil ich denke, das ist das, was man am leichtesten wegkürzen kann, weil natürlich. Das halt viel Atmosphäre bringt, aber eben nicht so viel zur Story.
Ab dem vierten ist es ja auch ganz, also am vierten ist es ja ganz weg. Und ich meine im sechsten auch. Ja. Ich muss sagen, ich mochte das Buch damals, glaube ich, weil für mich als Kind war das so eine sichere Art, das erste Mal Horrorfilme zu erleben. Oh, ja. Weil eigentlich ist das Buch ja ein kindgerechter Slasher-Film.
Stimmt.
Wenn man mal drüber nachdenkt.
Das erste ein Krimi?
Es ist auch ein Krimi, weil Rowling schreibt ja immer Krimis, egal in welchem Genre sie ist. Aber das zweite ist ja wirklich mit dem Basilisken, der, sobald Harry in Hogwarts ankommt, der die Mitschüler angreift und dann werden immer die Opfer gefunden. Das war halt als Kind wirklich so, es war halt jetzt noch nicht irgendwie Scream oder Freddy oder Jason, aber es war so eine sichere Art, dieses Horror-Feeling zu erleben.
Das können wir uns für die nächsten Filme merken. Ist jeder Film oder jedes Buch ein eigenes, hat es so ein eigenes Genre-Ding? Das erste halt diese Detektivgeschichte, das zweite so ein Horrorfilm.
Wobei das erste ist ja auch mehr so eine episodenhafte Kindheitsgeschichte, so im Stile von Tom Sawyer oder Huckleberry Finn. Aber klar, jetzt ist es auf einmal wirklich sehr, sehr starke Horror-Einflüsse. Ja.
Der ganze Film ist ja auch, wenn man das Ganze jetzt so cinematografisch betrachtet, ist ja schon ein bisschen düsterer als der erste im Gesamten. Also in meiner Erinnerung war das gar nicht so stark. In meiner Erinnerung war es immer so 1 und 2 mehr so leichte Kost. Mhm. Und dann kommt der dritte und der ist auf einmal düster. Aber jetzt beim nochmaligen Gucken habe ich gemerkt, der zweite ist doch auch schon düsterer beleuchtet, düsterer gestaltet. Alles ist ein bisschen gruseliger als vorher.
Ich finde es gut, dass du es ansprichst, weil damit ist auch einer der nervigsten Trends in der Harry Potter Filmkritik losgetreten worden, dass bei jedem neuen Film in irgendeiner Rezension steht, dieser Film ist viel düsterer als die Filme davor. Harry Potter wird langsam erwachsen.
Ja, genau, das sieht man auch an DC, ne? Erwachsen ist düster.
Genau.
Und viel grau. Grau und grün ist erwachsen.
Die Farbpalette, in der wir dann ja auch bei David Yates tatsächlich ankommen. Mhm. Es wird halt immer düster wird mit Erwachsen gleichgesetzt und deswegen jeder Film wird immer düsterer.
Seid ihr auch immer düsterer geworden,
je erwachsener ihr geworden seid? Ja, in den Teenie-Jahren auf jeden Fall. In den Teenie-Jahren irgendwann macht man nichts mehr, was irgendwie kindgerecht ist oder so. Du willst die Erwachsenen-Sachen machen, du willst Batman lesen.
Geil.
Das aber muss irgendwie mit Blut sein, ja? Oder
ja, Schimpfwörtern.
Schimpfwörter sind krass.
Guckt euch hierzu auch den Kurzfilm Fanboy an.
Nee, der ist gesperrt.
Mir ist gesperrt. Ach, schade.
Aus beruflichen Gründen.
Aber wo wir schon bei Cinematografie sind, mir ist noch aufgefallen, dass es eine krasse Folge von Dutch Angle gab, in der Szene, in der Onkel Vernon das Gitter anbringt am Fenster. Mhm. Und ich habe mich gefragt, warum sie das gemacht haben. Vielleicht haben sie es gemacht, weil Onkel Vernon nicht ganz so viel Screentime hat wie im ersten Teil und sie vielleicht auch für neue Zuschauer sehr schnell klar machen würden, das ist ein richtig böser Charakter und dass sie das deswegen gemacht haben. Wenn ihr es nochmal schaut, achtet darauf. Ich fand es ein bisschen extrem, aber gestört hat es nicht. Finde ich aber interessant, weil das auch im ganzen Film, meine ich, nicht nochmal vorkommt, die Technik.
Ich muss sagen, so düster fand ich den Film gar nicht. Also stellenweise, die
düsterer war als der erste.
Düsterer als der erste, ja, im Vergleich schon. So in der Kammer des Schreckens schon. Aber über weite Teile, finde ich, ist es so die gleiche Bildsprache wie der erste. Es ist alles immer noch sehr farbenfroh. Also es ist auf jeden Fall mit dem ersten, mit einer der farbenfrohsten Harry Potter Filme.
Mhm. Würde ich sagen. Ja, doch, würde ich auch sagen. Auf jeden Fall.
Es spielt halt oft nachts.
Es ist halt bewusster dunkel. Es ist die bewusste Entscheidung, wann eine Szene düsterer ist.
So, also.
Ja. Weil beim Nachts hatten wir schon beim ersten Teil drüber geredet, dass das der verbotene Wald nachts ist, auch heller als eine Nacht sein könnte.
Man fragt sich immer, wo diese Lichter herkommen sollen. Das ist auch das. Ja, ich habe jetzt ja gerade Herr der Ringe wieder geschaut. Im ersten Teil, wo sie von den Reitern gejagt werden, die Hobbits, da sieht man einfach irgendwelche blendend hellen Lichtkegel. Das ist auch so ein Filmemacher-Ding irgendwie. Naja.
Ja, es gibt ja gerade für Nachtszenen gibt es so riesige Lichterballons, die mehrere Meter breit sind, die du aufgespannt an Seilen in der Luft schweben lassen kannst, um so Nachtszenen zu beleuchten. Mhm. Und wahrscheinlich ist das genau der Effekt, den diese Lichter haben, dass es wie so große Kegel rüberkommt, wenn du das nicht besser irgendwie aus dem Bild rauskriegst.
Mhm.
Da bin ich gespannt, wie das in späteren Filmen aussieht. Das habe ich gar nicht mehr so.
Es ändert sich jetzt sehr stark. Also der große visuelle Einschnitt ist tatsächlich mit Azkaban, wo dann Alfonso Cuarón übernimmt. Wo ich mich auch schon sehr drauf freue.
Oh ja.
Das ist mit eines der Highlights. Ursprünglich habe ich ja gedacht, dass wir mit unserem Podcast so eine sehr klare Qualitätskurve haben, so einen sehr klaren ansteigenden Graph von der Qualität von David Copperfield über eine Jean Le Carré-Verfilmung, dann Harry Potter, dann der erste und dann der zweite und es geht immer, und dann der dritte natürlich als Höhepunkt. Ich muss jetzt aber sagen, wo ich alle Filme gesehen habe, das ist tatsächlich mehr so eine Achterbahnfahrt. Also ich finde, es ging so hoch mit David Copperfield, dann ging es runter, weil ich tatsächlich bis jetzt den Schneider von Panama den schwächsten Film finde, den wir besprochen haben. Dann ging es wieder hoch mit Harry Potter 1. Und jetzt bei diesem, finde ich, geht es wieder ein bisschen runter. Also zumindest für mich. Nein.
Nein, weil ich gehustet habe.
Du musst deinen Husten
nicht verstecken, Alko. Versteck nicht, wer du
wenn
bist.
Wenn du dich ein bisschen nach hinten drehst und einfach nach hinten hustest, dann hört
man das ich fühle mich so wie bei...
Aber das ist menschlich, das ist sympathisch.
Hier, die Ermordung des Jesse James durch den Feigling...
Robert Ford.
Wo am Anfang gesagt wird, Brad Pitt, der hat immer... Hast du gesagt, der blinzelt immer so.
Ja.
Und dann blinzelt er gar nicht komisch.
Ja, ganz stimmt.
Und ich habe ganz am Anfang gesagt, ich huste die ganze Zeit und ich habe noch nicht einmal laut gehustet.
Ja, dann war es doch jetzt an der Zeit.
Ich will es aufrechterhalten.
Ja, wir lassen das drin. Die Leute, die das hören, die husten vielleicht auch.
Ja, die können mit mir husten.
Ja, wir können ja auf jeden Fall kein Schild haben.
Also ich würde erstmal weder zustimmen noch widersprechen.
Okay. Machen wir weiter. Ich glaube,
wir
wissen genau. Ja,
du hast es schon einmal gesagt, Alko, du musst es nicht nochmal sagen.
Ja.
Okay, ist jetzt gut, Alko? Du musst jetzt gar nicht so aggressiv
werden. Ich möchte jetzt echt gerne wissen, was Handy sagen.
Genau, ich wollte
nur. I can neither deny nor confirm.
Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, was das ist, aber das ist richtig. Das
sagen alle Politiker immer.
Okay. Alle Politiker, die alle, da oben sagen.
Alle PolitikerInnen.
Ich glaube, den Fuchsbau können wir relativ schnell abhaken. Da passiert nicht so viel, außer dass...
Man lernt erstmal die Eltern der Weasleys.
Genau, dass man die Eltern kennt.
Arthur Weasley, glaube ich, zum ersten Mal.
Großartig. Molly Weasley zum zweiten Mal.
Die hat übrigens tolle Klamotten an.
Tolles
Set. Ich kann mich nichts erinnern, aber ich habe hier stehen, Mollys Klamotten.
Sind Hammer, ja.
Das gesamte Set wieder unglaublich toll, der Fuchsbau. Obwohl er so kurz nur drin ist, steckt da so viel Liebe drin. Das ist mir das... jetzt beim Gucken nochmal neu aufgefallen, wie viel Details und wie viel Zauberei. Also sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Man sieht, das ist eigentlich nämlich die krasse Differenz. Also erst der Legusta-Weg, dieses spießige Muggelhaus und dann eben der Cut rüber in den Fuchsbau. Und das ist die totale Differenz.
Mhm.
Überall wird alles magisch abgespült, magisch wird gehäkelt. Und wie wichtig die Magie im Alltag dieser Menschen ist, das ist, finde ich, eigentlich richtig gut als Studie eben, ne? Wie leben die und so weiter.
Mhm.
Du bist sofort in der neuen Welt drin, ne? Das fand ich toll.
Es hat auf eine sehr positive Weise so ein bisschen was von einem Cartoon. Also es ist so eine sehr überhöhte, sehr farbenfrohe, etwas übertriebene Welt, die aber in sich schlüssig ist.
Und hier auch schön, wie dann eben Daniel Radcliffe staunend durch diese Wohnung läuft und man sieht ihn, wie er ganz nah rangeht, wie so ein Forscher, der sich das so anschaut und immer nur begeistert ist. Wow!
Das macht. Patentierte Daniel Radcliffe staunen
mittlerweile. Das finde ich super.
Ja.
Er ist auch einfach genauso klein wie im ersten Teil, habe ich das Gefühl.
Nein, ich finde, er ist gewachsen.
Also ich würde Henny zustimmen. Wenn man diese erste Szene hat, wie er in seinem Zimmer sitzt,
er wirkt direkt ein bisschen erwachsener
als im ersten Teil. Ja. Also er wirkt auch, es kann auch sein, dass es daran liegt, er wirkt generell selbstsicherer als im ersten Teil. Das schon, also die Sachen, die im ersten Teil schon funktionieren, bei ihm funktionieren jetzt noch besser.
Ja.
Auch das Starten zum Beispiel. Wir müssen aufpassen, dass wir bei Folge 18 nicht immer noch darüber reden, wie gut Daniel Radcliffe starten kann.
Wir müssen das mal bei Instagram teilen.
Aber es kommen auch in diesem Film einige interessante Ergänzungen, gerade in der zweiten Hälfte, in seinem Schauspielrepertoire. Okay. Ja, aber bei den Weasleys, es wird auch sehr schnell abgehakt. Schönes Zitat noch. Nicht der erste Satz von Arthur Weasley, aber der Satz, der ihn sehr, sehr gut trifft, ist: What exactly is the function of a rubber duck?
Ja, schön finde ich aber auch die Szene. Also Molly sagt halt, dass die mit dem Auto Harry abgeholt haben. Und klar, jetzt wird erwartet, der Vater muss schimpfen. Aber seine Reaktion ist, wie ist das geflogen? Hat es funktioniert? Und kriegt dann halt Ärger von Molly Weasley, dass er die jetzt ausschimpfen muss. Und das ist halt auch, finde ich, wie wenig Zeit es geschafft wird, diesen Charakter darzustellen und ihm zu zeigen, dass er einfach dieser liebevolle Vater ist, der einfach so einen Tick hat für diese Muggelsachen und erst an seine Vaterrolle erinnert werden muss eigentlich.
Man muss sagen, weil egal wie abgehetzt das Erzählen ist, die Atmosphäre, die sie rüberbringen wollen, bringen sie immer rüber. Also der Fuchsbau ist direkt heimelig. Bei den Weasleys fühlt man sich gut aufgehoben, obwohl sie nur für Sekunden teilweise im Bild sind.
Genau.
Ja, wirklich gut. Dann kommt der Ausflug in die Diagonale. Wie heißt das auf Deutsch?
Winkelgasse.
Nee.
Doch, Winkelgasse.
Wie heißt denn die böse Gasse
nochmal? Nocturngasse.
Die Nocturngasse.
Ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
Ja, verdammt. Wo wir das nächste Highlight des Films treffen. Kenneth Branagh.
Heißt der Branagh?
Branagh.
Ich dachte mal, es wäre Kenneth Branagh. Was? Dachte mal, wie genial dieser Name.
Wie bist du denn auf diese Aussprache gekommen?
Naja, da ist doch ein GH am Ende des Namens.
Ja, das wird
Branagh.
Das ist stumm.
Branagh. Ich werde ihn Kenneth.
Das ist Lucius Malfoy.
Nein, stimmt. Das ist die zwei großen Casting-Coups dieses Films sind Jason Isaacs, Lucius Malfoy und Kenneth Branagh.
Ja klar, das ist
Gilderoy. Ist die Szene, Gilderoy Lockhart.
Okay, Moment, eine Sache noch zu dem Flohpulver-Ausflug.
Ja.
Es hat mich tatsächlich irgendwie nicht losgelassen, dass er wird ja falsch verstanden, wenn er den Namen der Allee sagt, der Allee, der Gasse. Und es hat mich richtig gestört, dass es absolut keine Möglichkeit gibt, das falsch zu verstehen, wie er es gesagt hat. Wie ist das im Deutschen?
Ja, er ist genau gesagt Winkelgasse.
Und ja, das fand ich richtig störend, weil du willst
was
ja eigentlich
mal.
Du hast ja jetzt komme ich auch durcheinander. Winkelgasse auf Englisch ist nochmal die Diagon Alley und die Nocturne Alley.
Nocturne Alley.
Und man würde sich ja wünschen, dass seine Aussprache genau dazwischen liegt, dass man beides verstehen kann.
Also das Schlimme ist, ich habe gerade erst verstanden, was das,
worum es mir geht.
Warum er da falsch rauskommt.
Nein, was das Wortspiel da an der Stelle ist, warum er falsch rauskommt tatsächlich. Ich kann es vorher auch nur auf Deutsch und da hat mir früher, als ich das als Kind gelesen hatte, mein Vater immer erklärt, im Englischen macht das Sinn. Und beim Gucken habe ich auch gedacht, Moment, Nocturne Alley und Diagon Alley, das klingt doch gar nicht ähnlich, weil wenn man schnell ausspricht, Nocturne Alley, Diagon Alley, macht es schon Sinn.
Es würde Sinn machen, wenn er es ein bisschen besser betont, aber ich finde, er sagt sehr, sehr deutlich Diagon Alley.
Ich denke, an dieser Stelle muss man auch wirklich ganz hart sagen, hat Danny Radcliffe einfach als Schauspieler versagt.
Ja, ohne Pro. Nein, wahrscheinlich wollten sie, dass er das so deutlich sagt. Das, keine Ahnung. Aber das fand ich tatsächlich richtig schade.
Das tut mir leid.
Okay.
Genau, wir kommen jetzt nach Hogwarts, weil nach dem Fuchsbau.
Nein.
Nein, verdammt, wir sind noch bei unserem Casting-Coup.
Und es kommen nämlich
Kenneth Branagh.
Zwei großartige Schauspieler. Wirklich genial. Gilderoy Lockhart. Kenneth Branagh.
Am besten, wir haben einfach drei verschiedene Aussprachen von diesem eigentlich sehr einfachen Namen.
Ich finde ihn einfach, er ist einfach großartig und ich muss sagen, das ist eigentlich der Charakter, der für mich diesen Film auch so, weswegen ich den Film gerne gucke, weil ich mich auf die Szenen sehr, sehr freue. Der ist einfach wirklich großartig. Er schafft es, diese Rolle einfach so gut umzusetzen.
Es ist auch ein bisschen geniales Casting, weil Kenneth Branagh ja den Ruf hat, sehr selbstverliebt zu sein.
Ach, haben wir ein Birdman-Casting.
Birdman klingt so negativ.
Ja.
Nee, aber ja, quasi genau das. Also so Stunt-Casting, jemand, der diesen Ruf hat, auch diese Rolle spielt und wirklich sehr, sehr überzogen und groß das auch alles spielt und auch sehr toll in Kombination mit Severus Snape.
Ja.
die Szenen mit den beiden, mit Alan Rickman und Kenneth Branagh, da hätte ich einen ganzen Film drüber gucken können. Einfach wie Snape nur mit winzigen Veränderungen in seiner Mimik, nur mit ein bisschen mehr runtergezogenen Mundwinkel, seine völlige Verachtung für Lockhart ausdrückt. Und
immer wieder, auch genießt, ihn in die Ecke zu treiben.
Genau, es ist so gut. Später, wo sie, eine meiner Lieblingsszenen ist, wo Ginny am Ende entführt wurde in die Kammer des Schreckens und quasi die Situation ist total tragisch und dramatisch und dann kommt Gilderoy Lockhart in die Szene gelaufen und er stört einfach alle und Snape macht sich einen Spaß daraus, ihm eine Todesangst einzujagen und ihm zu sagen, sie hatten doch gesagt, sie wissen, wo die Kammer ist, da sollte es für sie doch überhaupt kein Problem sein, das Mädchen ausfindig zu machen. Das könnte ja sehr gefährlich werden. Ja, das ist doch für einen Mann ihrer Statur. Großartig, die beiden, ja. Und als zweites natürlich Jason Isaacs, über den ich mich immer, immer freue, wenn ich ihn in irgendeinem Film sehe oder in irgendeiner Serie. Für mich ein Hammer-Charakterdarsteller mit diesen wunderbar kalten blauen Augen. Mhm. In dieser Visage.
Woher kennt man den noch?
Einiges. Ich habe die Filmografie hier aufgemacht, weil die beide auch sehr, sehr viel gemacht haben.
Weil ich finde, das sind beides keine Schauspieler, die durch Harry Potter auf diese Rollen festgelegt wurden.
Nee, auf keinen Fall. Also sind ja beides Charakterdarsteller, die das auch geblieben sind. Also die, stimmt, wenn man die sieht, wenn man Jason Isaacs sieht, denkt man nicht sofort Lucius Malfoy. Er hat davor eine sehr bekannte britische Krimiserie gemacht, Wire in the Blood, die ich sehr gut in Erinnerung habe, aber seit 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Er ist zum Beispiel im Grindhouse-Feature von Tarantino und Rodriguez.
Hm.
Was ganz witzig ist, aber nur für eine Szene. Er ist in The Tuxedo mit Jackie Chan.
Oh ja, The Tuxedo. Natürlich hinlänglich bekannt als einer der ersten Filme von Jackie Chan, wo ihm digitale Effekte aufgezwungen wurden.
Echt?
Okay. Und deswegen wirklich nicht sehr sehenswert. Eigentlich sehr, sehr gutes Casting, Jackie Chan, Jennifer Love Hewitt, aber als großer Jackie Chan Fan kann ich, Jackie Chan Film Fan kann ich den leider nicht empfehlen.
Kann ich noch ein paar sagen, weil es einfach verrückt ist, was er alles gemacht hat. Resident Evil, Black Hawk Down, The Patriot, Armageddon und Event Horizon, die beiden Asteroiden-Filme.
Ach.
Was ich bis gerade auch nicht wusste.
Bist du bei denen, wo er geschauspielert hat oder die er Regie
das ist Schauspiel gemacht hat? Du bist bei Kenneth Branagh,
ich
gerade,
war
oder? Ich bin bei Jason Isaacs. Ja.
Ach so.
Ja, ich bin gerade einfach nur mal hier A Cure for Wellness in letzter Zeit. Er hat auch in der neuen Star Trek-Serie mitgespielt. In Discovery hat er den Captain gespielt in der ersten Staffel. Spoiler, er ist in tausenden Serien. Er ist auch sogar bei Star Wars Rebels. Er ist bei Star Trek und Star Wars. Interessant. Und bei Kenneth Branagh darf ich da einen Film sagen, den Epi definitiv gesehen hat, wo du wahrscheinlich nicht mehr weißt, dass er ihn gemacht hat und Regie geführt hat und mitgespielt hat. Wo du niemals drauf kommen willst. Er ist ja eigentlich zu dieser Zeit, also vor Harry Potter, ist er vor allem für seine Shakespeare-Verfilmungen bekannt. Und hat jetzt in jüngster Zeit Sachen wie Cinderella oder Mord im Orient Express gemacht.
Danke.
Aber er hat auch einen Film gemacht, den wir beide gesehen haben und wo wir in der absoluten Minderheit sind und den du richtig bescheuert findest.
Dunkirk.
Nee, das ist Christopher Nolan.
Okay.
Wenn ich es dir sage,
erzähl.
Haust du dir vor den Kopf. Jack Ryan Shadow Recruit.
Was?
Das ist ein Kenneth Branagh-Film.
Hat er da mitgespielt?
Er hat den Bösen gespielt.
Ach echt?
Ernsthaft? Und er hat Regie geführt.
Oh, da muss ich mir den nochmal anschauen.
Das ist der Jack Ryan Reboot
mit Tom Cruise?
Mit Chris Pine.
Ah, ja.
Der so erfolgreich war, dass sie keinen zweiten gedreht haben.
Ich habe den in der Sneak gesehen und fand den so langweilig.
Was hast du bei Branagh? Bei Regie? Hast du da noch was hinzuzufügen?
Wir sind jetzt bei Isaacs, ne?
Ne, jetzt sind wir bei Branagh.
Ich fand mich gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss nochmal in meine Notizen reinschauen. Komm
auch beide in der gleichen
Szene. Du meinst bei Brenneth, ne? Bei unserem Brenneth. Das war ein sehr lustiges Erlebnis. Ich dachte immer noch so, boah, wie heißt der Typ nochmal? Hab ihn dann gegoogelt, Kenneth Branagh, alles klar. War dann auf seiner Wikipedia-Seite und dann stand da, das hat jetzt nichts mit Filmen zu tun, es tut mir wirklich leid, aber ich muss davon erzählen. Ich bin da draufgegangen und dann stand da Ehen mit Emma Thompson 1989 bis 1995.
Beziehungen mit Helena Bonham Carter 1994 bis 1999. Und ich denke so, ach krass, der war mit den beiden zusammen, heftig, hier sind ja auch beide bei Harry Potter mit dabei und so. Und dann dachte ich, Moment mal, Ehe bis 95, Beziehung ab 94. Also es ist sehr publik bekannt, dass er tatsächlich Emma Thompson fremdgegangen ist mit Helena Bonham Carter. Und das den jahrelang noch hinterherhing. Zum Beispiel auch so weit, dass Emma Thompson, die mitgespielt hat bei Tatsächlich Liebe, eine Frau spielt, die von ihrem Ehemann betrogen wird. In Interviews wurde sie gefragt, wieso sie das so gut spielen konnte. Und sie meinte, naja, weil ich es selber erlebt habe. Mit meinem Ehemann Kenneth Branagh. Und er hat sich auch publik gezeigt mit Helena Bonham Carter noch, als er verheiratet war mit ihr. Also es ist wirklich ein bisschen...
Das ist ein klassischer Lockhart-Move.
Dicey Lockhart-Move, genau. Sehr interessant. Und beide halt Harry Potter-mäßig auch unterwegs.
Kannst du nochmal sagen, wen Emma Thompson bei Harry Potter spielt? Weil zumindest
das letzte Mal... Was, ich spiele beide mit? Wer ist Emma Thompson?
Das hat Eiko mir tatsächlich vor ein paar Wochen erzählt und das hat mein Mind explodieren lassen.
Dein Mind.
Mein Mind.
Sein Mind.
Mein Mind Palace.
Ja, und wer spielt denn jetzt Emma Thompson?
Hau raus, Alko.
Trelawney. Epi Trelawney.
Die Wahrsagerin.
Ja. Ja. Das ist Emma Thompson. Ich weiß nicht, wie ich das bis jetzt nicht wissen konnte, aber das ist Emma Thompson.
Oder?
Wir haben also die Lockhart-Connection.
Ja, richtig, genau. Ja, okay, und Helena Bonham Carter wurde ihm dann später von Tim Burton ausgespannt, oder...
Das weiß ich nicht genau, aber...
Sind die noch verheiratet? Ich weiß es nicht.
Die sind ja nicht bei der Bund
gesagt. Ja, aber das muss ich aber kurz
loswerden. Das ist schon spannend, wenn dann beide Echsen bei Harry Potter mitspielen.
Und ich hatte gar keine Ahnung.
Trelawney kommt im nächsten Film,
das war richtig, richtig große Sache in England.
War das so ein Move so von wegen, wenn Kenneth das kann, dann mache ich das jetzt auch. Und ich bleibe mehr als ein Film da drin.
Aber wusstet ihr, wer Gilderoy Lockhart ursprünglich spielen sollte?
Nee, wer?
Hugh Grant.
Das passt. Es passt, ja.
Das
ja.
passt, ne?
Es passt.
Und der musste nur aufgrund von Terminschwierigkeiten aussteigen, da kurz bevor die Dreharbeiten losgingen. Und habt ihr Paddington 2
gesehen? Ich wollte es gerade fragen, ja.
Weil da spielt Hugh Grant einen so eitlen, selbstverliebten Schauspieler und so unglaublich gut, dass man sagen könnte, er hätte dafür den Oscar verdient gehabt. Und ich hätte ihn auch so gerne in der Lockhart-Rolle gesehen, wobei ich von Kenneth Branagh auch sehr begeistert
war. Das ist so ein bisschen die verlorene Lockhart-Performance für ihn. Ja, die Verhöhnung hatte ich bis gerade auch noch nicht.
Aber ja, total.
Ja, Paddington 2 übrigens, großartiger Film, beide Paddington-Filme.
Großartig.
Auch produziert von David Heyman. Von
ich Billings empfehle ihn Potter. Ungesehen.
Also ich habe auch den zweiten geguckt, ohne den ersten gesehen zu haben. Ich kann den nur empfehlen, den zweiten Teil.
Ja, und auch beides Filme, die... Es sind beides Kinderfilme, aber die haben beide eine der spannendsten und grausamsten Action-Szenen jeweils der letzten Jahre.
Das stimmt, ja.
Tolle Filme.
Aber unglaublich toll.
Ja.
Ja, wirklich toll erzählt.
Okay,
Und dann habe ich noch ein paar Fun-Facts zu.
Ich will nach Hogwarts.
Wir haben eben gesagt, das dauert im Film gar nicht so lange, bis man in Hogwarts ist.
Das stimmt. Wir sind ja jetzt aber auch erst,
jetzt erst eine Stunde dabei. Drin.
Paar Fun-Facts zu Jason Isaac. Isaacs.
Genau. Er ist zwei Personen.
Und zwar hatte er Christopher Columbus dieses Kostüm vorgeschlagen mit den langen Haaren und sowas. Und Columbus war sich aber gar nicht so sicher. Und dann hat wohl Daniel Radcliffe gemeint, oh, ich finde es eigentlich ganz cool. Und dann hat Chris Columbus gesagt, weißt du was, dann lassen wir das so, dann machen wir das.
Das heißt, Daniel Radcliffe ist schlussendlich dafür verantwortlich.
Ja, genau. Und
diese Haare.
Ah, ich habe das ist schon lange her, dass ich es gelesen habe. Ich meine, es waren seine Haare, die ihm immer ins Gesicht gefallen sind. Es müssen seine Haare gewesen sein, die ihm immer ins Gesicht gefallen sind. Deswegen musste er seinen Kopf immer ein bisschen nach hinten neigen. Mhm. Und das hat ihm halt diese Haltung zu dieser Haltung verschafft, dass er immer sehr hochnäsig war. Und ich finde, das passt sehr gut zum Charakter. Also ein Happy Accident, könnte man sagen.
Das ist bei dem Charakter sowieso wiederkehrend, weil dann, ich weiß nicht, ob ihr es bemerkt habt, aber seine Augenbrauen sind ja tatsächlich nicht gefärbt. Die sind in seiner Original-Haarfarbe, also sehr dunkel bis ins Schwärzliche.
Mhm.
Auch per Accident. Eigentlich sollten die blond werden, aber dann haben die Leute, dann wurde festgestellt, damit sieht er noch böser und arroganter aus. Wir lassen die Farbe so, wie sie ist, auch wenn es unnatürlich wirkt.
Ja, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie viele Unfälle es manchmal gibt, die dann im Nachhinein echt Ja, das es, ausmachen.
Es zeigt halt wieder, dass der Cast einfach wirklich, das Casting bei dieser Reihe stimmt einfach. Es ist wirklich Wahnsinn, was da an Talent zusammengekarrt wurde. Und quasi, ich hau jetzt schon mal meine Vorabthese raus, durch all diese hochkarätigen Schauspieler bekommt Daniel Radcliffe während dieser Filmreihe die teuerste und beste Schauspielausbildung, die je ein Schauspieler bekommen hat. Weil wer kann das schon von sich behaupten in seiner Jugend mit Richard Harris, Kenneth Branagh, Maggie Smith, Alan Rickman, Gary Oldman, Ralph Fiennes, seine Zeit verbracht zu haben. Ja, okay, jetzt lasst uns aber nach Hogwarts kommen. Wir sind eine Stunde drin, wir kürzen das jetzt ab. Denn
irgendwas Wichtiges?
Sonst kommen wir da noch drauf.
Okay, was mir erst sehr spät aufgefallen ist, ist, dass halt Lucius Malfoy das Tagebuch in den Kessel von Ginny reinschreibt.
Ah ja, klar. Das dürfen wir nicht vergessen.
Tolles Beispiel zum Beispiel für den Einsatz eines Close-Ups. Erst habe ich immer gedacht, ne, also typischer Anfängerfehler, ein Close-Up auf Gegenstände, die nicht wichtig sind. Da hat man das Close-Up. Und es ist mir lange nicht aufgefallen, dass man das Tagebuch sieht. Und ich finde, es ist ein schöner Mix. Also einmal kameratechnisch ganz klar der Hinweis, hier passiert gerade was Wichtiges, aber es fällt gar nicht so sehr auf.
Ja. Ich muss jetzt mal wieder in meine zynische Kritikerrolle verfallen. Ich würde gerne die Meinung von jemandem hören, das ist jetzt auch ein Aufruf an die Zuhörer, schreibt es in die Kommentare, die diesen Film gesehen haben, ohne das Buch gelesen zu haben.
Oh, das würde ich auch gerne.
Weil diesen Krimi-Plot um das Tagebuch, den du ja gerade angesprochen hast, der am Ende quasi sehr über Rückblenden, die man aber zum Teil so gar nicht gesehen hat, weil alle Teile, die Ginny irgendwie macht, sind ja nicht im Film, kommen nicht im Film vor. Und es wird ein bisschen versucht, was im Buch so ist, dass da kommt immer in Nebensätzen vor, was Ginny so macht. Jimmy Weasley. Am Ende, man merkt es nicht, weil es Nebensätze sind, aber am Ende fällt es einem wie Schuppen von den Augen, dass Ginny die Täterin war. Spoiler-Alarm. Ich wüsste wirklich zu gerne, ob jemand, der das Buch nicht gelesen hat, diesen Krimi-Strang nachvollziehen kann. Weil ich könnte es für mich nicht sagen. Ich kann den Film auch nicht gucken, ohne im Hintergrund zu wissen, jetzt muss ich darauf achten, jetzt macht Jason Isaacs das.
Ja.
Von daher, wisst ihr, habt ihr mal mit jemandem gesprochen, der es unter diesen Bedingungen geguckt hat? Wahrscheinlich nicht,
mit solchen sehr Leuten, selten ist. Mit solchen Leuten tue ich mich nicht ab.
Richtig so.
Oh, doch. Ich glaube schon, ja, oder? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ich möchte auch niemanden als
Outen,
der das Buch nicht gelesen hat. Von daher, ich frage mal unter zwei.
Unter zwei Augen?
Geht's.
Was? Hast du es gelesen?
Sag mir das nicht mal unter zwei? Zu zwei?
Unter zwei?
Ja, du kannst es ja bis zur nächsten Folge klären, weil das würde mich wirklich interessieren.
Ich würde auch das interessieren, ob man das so sagt, unter zwei.
Dann findest du das als Hausaufgabe zur nächsten Folge raus.
Ich möchte auch gerne mal Feedback zu unserer, wie wir den Plot vorstellen. Ob man denn noch folgen kann?
Das ist heute schon sehr, sehr
Plot mit
freestyled.
Naja, gut. Ja, aber es triggert natürlich.
Ja.
Gut.
Hockers. Kommen wir nach Hogwarts. Eine Stunde drin. Es wird eine lange Folge.
Naja, erstmal kommen sie ja nicht nach Hogwarts.
Genau, erstmal kommen sie, weil der Weg nach Hogwarts ist das, wo man die große Verbesserung zum ersten Teil, die man, glaube ich, auf jeden Fall so feststellen muss, hat. Da der Weg zu Kreis 9¾ versperrt ist, müssen Harry und Ron mit dem fliegenden Auto von Rons Vater nach Hogwarts fliegen. Und da kommen wir zur ersten Action-Szene des Films, die hier deutlich früher ist als im ersten Teil und die auch deutlich dramatischer gefilmt ist. Es ist nicht einfach, wir steigen das Auto und fliegen dahin, sondern Columbus macht diese Fahrt spannend, dass Ron und Harry damit zu kämpfen haben, dass Harry fast aus dem Wagen fällt, dass tatsächlich es nicht einfach abgefilmt ist, sondern geguckt ist, okay, wie können wir das jetzt filmisch, dramaturgisch gestalten und visuell machen, dass es wirklich eine spannende Szene ist. Und das haben wir hier, das haben wir am Ende auch in der Kammer des Schreckens, wo nach dem ersten Teil, wo wir festgestellt haben, vielleicht ist es für den Höhepunkt des Films, für den Climax nicht das Beste, wenn zwei Leute sich einfach nur gegenüberstehen, sondern wir machen wirklich einen Kampf zwischen Harry und dem Basilisken. Das sind so die zwei wirklich großen Action-Szenen, die auch vom Buch abweichen in ihrer Länge und auch in ihrer cineastischen Aufbereitung. Ich fand's sehr, sehr, sehr froh darüber.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich fand, dass das ganze Action-Piece um das Auto halt weitaus komplexer war als die Action-Szene im ersten Teil. Einfach ein bisschen mehr dieses sie schaffen es doch nicht. Das kam im ersten Teil, kam sowas noch nicht vor. Das fand ich gut.
Ja. Generell muss ich aber sagen, ich bin wirklich zugespannt. Ich bin auch tatsächlich froh, dass wir nicht direkt, nachdem wir den Film gesehen haben, das aufgenommen haben. Dann wäre ich wahrscheinlich, hätte ich nicht so viel Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Aber ich finde den Film wirklich sehr schwer einzuordnen. Also in meiner Erinnerung fand ich ihn immer besser als den ersten. Aber jetzt beim Gucken, es fallen Sachen auf, die ich deutlich besser finde, wie zum Beispiel gerade, was wir gerade benannt haben, die Set-Pieces und die Spannung. Aber irgendwie zieht mich der Film nicht so mit wie der erste Teil.
Mich ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, wir kommen ja sicherlich noch gegen Ende zu unserer abschließenden Bewertung oder Meinung. Aber ich habe mich tatsächlich, also das tut mir wirklich richtig leid zu sagen, ich mag den Film sehr gerne und ich weiß, dass ich ihn damals auch, dass ich mich damals habe von der Magie sehr gerne einfangen lassen. Aber ich habe mich tatsächlich am Ende ein bisschen durchgequält durch die letzten paar 10, 20 Minuten. Ich fand ihn auf jeden Fall ja ein bisschen langweiliger als den ersten. Mhm. Und ist für mich, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen ein Brückenfilm.
Mhm. Das Brückenfilm trifft es, glaube ich, ganz gut. Also die letzten 20 Minuten fand ich tatsächlich am besten.
Muss ich nämlich auch sagen.
Ja. Also ich
fand den Basiliskenkampf sehr gut.
Ich weiß nicht, ich fand das nicht so spannend. Ich würde tatsächlich auch mit allem, ich hatte nämlich die Review von dem Roger Ebert, habe ich nämlich auch gelesen. Ich würde mit vielen Dingen übereinstimmen, die er zum Beispiel sagt, dass der Film toll vieles vorbereitet, was im Rest der Reihe wichtig ist und einen tollen Job darin macht, die Charaktere einem weiter bekannt zu machen und in die Welt noch komplexer darzustellen. All das würde ich auch sofort unterschreiben, aber ich fand ihn einfach nicht mitreißend. Ich fand ihn nicht spannend.
Insgesamt oder dann bist du tatsächlich sogar negativer als ich, was ich sehr begrüßen würde, weil dann bin ich nicht der Negativste in dieser Rolle.
Also für mich, ich meine, klar, jeder Harry Potter Film hat auf die ein oder andere Weise ikonische Szenen oder ist insgesamt ikonisch. Für mich ist einfach der ganze erste Teil einfach komplett nur ikonisch. Für mich der Anfang beim zweiten ist einfach gut, toll, toller Anfang. Irgendwann in Hogwarts verliert das Ganze für mich an Tempo.
Ich habe eine Theorie dazu, aber dafür müssten wir einmal nach Hogwarts kommen. Lass mich das kurz zusammenfassen.
Lass uns nach Hogwarts kommen.
Dann
Hogwarts kommen.
Können wir dazu kommen. Sie kommen nach Hogwarts, sie werden fast, also Harry und Ron werden fast der Schule verwiesen, aber dann doch nicht. Und dann beginnt der Slasher-Film-Plot, dass Harry Stimmen hört und mehrere Mitschüler versteinert werden von einem Wesen, von dem man nicht weiß, was es ist. Und Harry, Ron und Hermine versuchen das zu lösen, indem sie erst Draco Malfoy verdächtigen, was im Film übrigens für mich überhaupt nicht klar wurde, warum sie Malfoy verdächtigen, außer dass es Malfoy ist.
Stimmt.
Also das ist auch so ein Moment, den man sich da als Buchleser im Kopf ergänzt, die Motivation dahinter, aber aus dem Film an sich geht es eigentlich nicht hervor. Ich glaube, ich habe wirklich jetzt mehrere Wochen darüber nachdenken können. Meine große These ist, das zweite Buch ist wirklich sehr schwer zu adaptieren, weil es irgendwie noch in dieser Abenteuer- und Jugendphase ist wie das erste Buch und wie der erste Film. Dass es alles so ein Kinderabenteuer ist. Und alles noch irgendwie farbenfroh und aufregend. Das, die ganze Pubertätsphase, die ja später kommt, hat noch nicht angefangen. Es geht noch nicht darum, wer mit wen. Es ist alles noch so Kindheitsabenteuer. Aber zeitgleich ist es, wie gesagt, ein Slasher-Film. Es geht irgendwie um ein Monster, was umgeht und Leute versucht umzubringen. Und was auch tatsächlich am Ende eine der drei Hauptfiguren für einen Großteil des Films bzw. des Buches außer Gefecht sitzt, fast tötet. Ich habe mir, glaube ich, irgendwo aufgeschrieben, wie lange das war. Ich meine,
35 sogar, Minuten, glaube ich.
Ich glaube sogar 45.
Stand bei mir in den Trivia-Sektionen.
Die waren bestimmt nicht richtig, weil ich das...
Du hast 45.
Ich meine, ich habe 45 Minuten gezählt.
Hast du dir die Extended-Version angeschaut?
Nee, hast du dir die angeguckt?
Nee, ich habe die leider nicht.
Das
wusste ich aber auch lange nicht, dass es die gibt.
Ja, nee. Die gibt es auch nur von den ersten beiden, weil Chris Columbus der einzige Regisseur war, der sich dafür hergegeben hat, eine längere Version seines Films zu machen.
Hm. Ja, aber das ist, glaube ich, die längste Zeit, die ein Hauptcharakter nicht vorkommt.
Genau, ich meine, es kommt ja öfter vor, dass es irgendwie eine Trennung der Figuren gibt. Das ist ja ein wiederkehrendes Mittel. Das kommt auch im nächsten Film vor. Das kommt auch im vierten vor, im fünften meine ich auch, im sechsten vielleicht auch, ich weiß es nicht, im siebten auf jeden Fall auch. Aber in diesem Fall ist es ja wirklich so, dass der Charakter außer Gefecht ist und quasi auch in Lebensgefahr dadurch, dass sie durch den Basilisken versteinert wurde. Und beim Gucken habe ich gedacht, das ist irgendwie komisch, weil dieser düstere Content clasht irgendwie so mit dieser Abenteuerwelt, die der Film noch zum Großteil ist. Und mir fällt auch keine einfache Lösung ein, weil man könnte jetzt ja einfach sagen, mach's düsterer, mach wirklich mach es unheimlicher, weil es ein Horrorfilm ist, mach die Horroranteile höher, aber dann passt es irgendwie, weil man braucht auch so diese unschuldige Zeit am Anfang der Reihe. Also das komplett düster zu machen, wo der Drang da wäre, das ist wahrscheinlich auch nicht so die richtige Lösung. Aber so ist es halt so ein Zwischending zwischen den beiden. Und zum Beispiel dafür, dass Hermine weg ist, ist mir zu wenig Verzweiflung da in den 45 Minuten, wo Harry und Ron auf sich alleine gestellt sind, wo das Gehirn ihrer Bande, der Justus Jonas, ist nicht da und wacht vielleicht nie wieder auf. Und im Film geht es einfach so weiter.
Stimmt. Gut, sie haben halt diesen Zettel. Also Hermine kommuniziert ja noch mit denen.
Ja, ja, ganz zum Ende, um das aufzuklären. Aber auf der emotionalen Ebene, dafür, dass Hermine Granger gerade versteinert auf der Krankenstation liegt, ist mir da zu wenig Verzweiflung.
Aber ist das im Buch mehr?
Das weiß ich nicht, das ist zu lange her.
Bei mir ist es leider auch sehr lange her.
Es ist halt auch wirklich, und ich denke, der Film leidet ein bisschen darunter, dass es halt wirklich diese zwei Identitäten sind, die ein bisschen miteinander clashen. Und ich weiß es halt auch noch als Kind, als das blutrünstige Kind, was unbedingt düster und erwachsen sein wollte, dass ich war, weiß ich noch beim Kampf in der Kammer des Schreckens, da im Buch wird ja, dem Basilisken werden ja vom Fawkes die Augen ausgestochen und Harry kriegt den Basiliskenzahn in seine Schulter, der in sein Fleisch dringt. Und ich habe dann im Kino gesessen, wie alt war ich da, 12, und dann als die Szene kam, dachte ich, und zeigen die jetzt nicht, wie die Augen ausgestochen sind. Eigentlich wird Harry ja jetzt durchbohrt. Warum sieht man die Wunde nicht? Der Film ist von 6. ja, vielleicht hätte man es doch ein bisschen düsterer machen
müssen. Ja, man sieht klar, schon blutige Augen, sieht man schon.
Ne? Ja, aber also genau an der Stelle wird ja ein Schatten, Schattenumriss gezeigt, wo Fawkes das macht. Man sieht es nur im Schatten, aber damit man dem folgen kann. Ich weiß auch nicht, wie Leute dem folgen können, die nicht wissen, was da gerade passiert.
Ja, doch, das ist schon ganz gut
ja, gemacht. Doch,
nein, vor allem, weil Harry ihn ja nicht angucken kann.
Ja.
Ja.
Ich habe mir noch aufgeschrieben jetzt zu dem ganzen Thema, also zumindest, dass ich ihn ein bisschen langweiliger fand als den ersten. Ich finde, das Schulleben wirkt ein bisschen einseitiger. Und das liegt, finde ich, daran, dass die richtig viele Stunden bei Gilderoy Lockhart haben. Lockhart, Entschuldigung. Es gibt, glaube ich...
Das musst du jetzt aber erklären, wenn du das schon vorlaufend am Mikrofon sagst.
Das passiert mir sonst eigentlich immer.
Es gibt 3 Stunden, in denen man wirklich sagen kann...
Nein, du kannst das jetzt nicht einfach übergehen, Eiko.
Du hast das erklärt.
Alle wissen, was Gilderoy
Lockhart. Ich habe doch gesagt, Gilderoy Lockhart.
Du hast gesagt, Gilderoy klickt hart. Okay, es gab halt ja, für alle, die es nicht wissen.
Es gab eine sehr berühmt-berüchtigte Harry Potter-Synchronisierung von der YouTuberin Cold Mirror, die den ersten, zweiten und vierten Teil synchronisiert hat und mit teilweise eigenen Plots ausgestattet hat. Und in denen hat sie alle Figuren selber synchronisiert und bei ihr hießen manche Charaktere auch anders, unter anderem Gilderoy Lockhart hieß Gilderoy Lockhart.
Weil er ein Pornostar war und kein Autor.
Ja, ich glaube, der Teil hieß Harry Potter und der geheime Pornokeller.
Ja, Ja. Man muss, glaube ich, auch dazu sagen, wenn man damit nicht aufgewachsen ist, findet man das nicht witzig.
Ich habe mir auch noch mal ein paar Szenen angeschaut und es gibt, ich kann nach wie vor sagen, dass ich so einen von 10 Witzen so richtig, richtig gut finde und der Rest ist einfach sehr, sehr geschmacklos. Aber ich mochte sie, also die YouTuberin damals sehr, sehr gerne für ihren anarchistischen Humor und wenn man die Hintergrundgeschichte von ihr kennt, dann kann man das auch alles nochmal ein bisschen anders verstehen. Sie hat das ja auch viel gemacht, um zu kompensieren, was mit ihrer Schwester passiert ist, die sehr früh verstorben ist und so, hat sich da, glaube ich, glücklicherweise in die Welt von Harry Potter auch ein bisschen begeben können, um da ein gedankliches Zuhause zu finden. Und insofern sehe ich das alles irgendwie ein bisschen großzügiger mit den Witzen als andere Leute vielleicht. Naja, aber man kann da auf jeden Fall mal reingucken. Andererseits, bestimmte Witze und Szenen sieht man danach nicht mehr mit denselben Augen. Das muss man ganz klar sagen.
Vorwarnung.
Okay, genau, es gibt 3 Unterrichtsstunden bei Gilderoy Lockhart und ich habe mir hier wirklich einfach immer nur aufgeschrieben, wieder eine Stunde bei Lockhart, bei der irgendwas schief geht, wieder eine Stunde, bei der irgendwas schief geht. und das ist halt so ein wiederholendes Element. Mhm. Und ich habe mir aufgeschrieben, es fühlt sich tatsächlich ein bisschen mehr an wie einen Hangout-Film, ein Begriff, den Handy normalerweise benutzen würde, dass du mit diesen Figuren halt rumhängst und die so ein bisschen... Mhm. Ja, ohne dass wirklich viel Handlung passieren würde. Dazu an der Seite noch ein ganz kleiner Funfact, dass die Besenlehrerin aus dem ersten Teil in diesem Teil nicht mitspielen wollte, weil sie nicht damit einverstanden war, dass die Amateur-Kinderschauspieler mehr Gehalt kriegen als die professionellen Erwachsenen-Schauspieler. Vielleicht.
Zoe Wanamaker?
Genau, vielleicht hätte es ja eine Szene mit ihr gegeben, wenn. Wow. Sie dabei gewesen
wäre. Das hat mir jetzt auch ein Rätsel, was ich mir immer gestellt habe, aufgeklärt. Ich finde es interessant bei ihr. Okay.
In diesen Schulstunden passieren aber 2 Dinge, die ich sehr gut finde. Das eine ist die Szene, wo Hermine einfach ihre Bücher vom Tisch ragt. Kennt ihr die?
Wo ja, ja, genau.
Also das ist die mit den Wichteln. Hermine steht auf und schmeißt dabei einfach ihre Bücher vom Tisch runter. Es ist herrlich. Es ist ein Filmfehler quasi. Das andere ist die Szene, wo Neville an den Kronleuchter gehangen. Das ist gehangen.
Die gleiche Szene.
Ja, aber also es ist wesentlich später, ne? Neville wird von diesen Feen an den Kronleuchter gehängt. Und ganz am Ende der Szene gibt es noch einen Shot auf ihn und der sagt einfach, ich weiß auf Deutsch, warum immer ich? Weiß ich auch, wo ich nie. Und das fasst so toll eigentlich diesen Charakter so zusammen, auch über die nächsten Filme noch. Warum immer er? Weil er am Ende, ne? Der große, große Longbottom sein wird.
Interessant, ich meine, Neville ist ja so eine Rolle, die man, wenn man nicht wüsste, dass sie wichtig ist, sehr leicht rausstreichen könnte. Aber ja, schön, dass er da ist. Und ach, wie heißt der Schauspieler nochmal von Neville?
Matthew...
Irgendwas, ne?
Matthew Perry.
Das wäre ein anderer Film.
Der von Friends.
Zu der Zeit war er, glaube ich, auch stark auf Drogen.
Nee, nicht mehr.
Doch.
Leute, wir haben heute so ein buntes Niveau. Das müssen wir...
Kann ich was dafür, dass Matthew Perry Drogen genommen hat?
Ja, jetzt wollte ich gerade was von meinem Medikament nehmen, jetzt fühle ich mich schlecht dabei.
Nee, nimm dir doch was von deinem Haarspray.
So, jetzt habe ich fast Neville Longbottom gefunden und jetzt ist er wieder weg. Matthew Lewis, natürlich.
Lewis.
Der Mr. Hot After Harry Potter.
Wow.
Ja, wir waren gerade dabei, dass... Ja, eigentlich ist der Film ja tatsächlich plotgesteuerter als der erste, weil es gibt diesmal auch schon ab der 40. Minute direkt den Plot mit den in Anführungsstrichen, mit den Fastmorden. Aber irgendwie kommt das Tempo wirklich nicht so rein. Du hast wirklich recht.
Ich denke, es liegt auch ein bisschen vielleicht daran, dass man als Filmzuschauer ja auch wirklich überhaupt keine Ahnung hat, was diese Blutschmierereien an den Wänden zu bedeuten haben, was jetzt dahinter steht. Also ich meine, klar, du darfst es natürlich auch nicht wissen. Man hätte ein paar Hinweise streuen können, vielleicht noch mehr als sonst, aber du hast diese ganzen Geschehnisse, bei denen du wirklich gar nicht weißt, was eigentlich los ist, dass sich der Film weniger an die Hand nimmt als der erste Teil.
Weil du jetzt quasi gerade die Merkmale eines Krimis beschrieben hast.
Ja, aber es ist eine sehr lange Phase im Film, würde ich sagen, bei der das der Fall ist.
Es ist, ja. Ich kann es auch nicht wirklich besser erklären. Also mein Erklärungsansatz ist dieser Tonwiderspruch zwischen dem, was passiert und wie es gezeigt wird. Und meine zweite Erklärung wäre natürlich, Chris Columbus war auch ziemlich fertig. Nach diesem Film hat er ja Harry Potter abgegeben, weil er wieder mal Zeit mit seiner Familie verbringen wollte.
Ich habe ein Foto von der Premiere gesehen vom zweiten Teil und er hat, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber er hat richtig Mühe, seine Augen aufzuhalten. Sieht richtig
fertig aus. Er wirkt auch, ja, er wirkt ausgebrannt zu dieser Zeit.
Ach, deswegen hat er aufgehört?
Ja, ja, ursprünglich, wie gesagt, hatten wir letztes Mal, er sollte alle Filme machen, aber er hat halt festgestellt, wenn du dir auch anguckst, was das für Drehzeiten sind. Also der erste Harry Potter hat ja aufgehört im März zu drehen und dann ein halbes Jahr später, November, bis Sommer, November 2001 bis Sommer 2002, als der erste auch gerade in die Kinos kam, als halt quasi auch noch dann die ganze Marketing-Schiene war, wo er den Film bewerben musste, startet der zweite Film mit dem Dreh. Und dann hat er sich während des Drehs entschieden, ja, das ist mein letzter Harry Potter. Und den Staffelstab weitergegeben, die ganze Produktion. Sehr interessant, wenn man Interviews mit den verschiedenen Regisseuren liest, wie das wirklich wie so ein Job ist, wo quasi Leute lernen müssen, wie diese Produktion funktioniert. Wie er Cuaron quasi einweist, Cuaron weist Newell ein und so weiter. Sehr spannend. Ja, seine Regie würde ich aber tatsächlich sagen, im Vergleich zum ersten Teil, auch weil er diesmal wirklich nicht nur versucht, das Buch abzufilmen, sondern stellenweise zu ergänzen, würde ich sagen, eine Verbesserung.
Ich bin sehr froh, dass du das sagst. Ja. Ja. Das habe ich im ersten wirklich mitgenommen.
Tut mir leid. Bin ich der Einzige, der so denkt. Wir sind Dutzende. Wir sind Millionen. Ich finde teilweise Bewegungsabläufe, ich glaube, so seine Schwäche, die ich immer noch so ein bisschen sehe, ist, dass er Bewegungen, ich habe im letzten Podcast das Wort sehr flach benutzt, jetzt würde ich sagen sehr einfach filmt, dass die Bewegungen dynamischer sein könnten und klarer sein könnten.
Handy, das halt filmt Bewegungen.
Man kann allem folgen, aber zum Beispiel jetzt fange ich wieder an, aber zum Beispiel in der Kammer des Schreckens, wo Harry da von dieser Erhöhung runterspringt. Das ist aus so einer seitlichen Perspektive gefilmt, dass nicht genau klar ist, wo er landet. Und dass man nicht genau in der Action drin ist. Das ist so ein Schritt entfernt von der Action. Aber wie gesagt, in diesem Film versucht er zumindest Action-Szenen drin zu machen.
Wir können festhalten, im Vergleich zum ersten Teil hat er es zumindest mal versucht.
Auf jeden Fall.
Nein. Die Kritik an dem Shot kann ich nachvollziehen.
Ja.
Ja, aber generell beim Film eher weniger,
ja, glaube ich. Und wenn ich mal eine Columbus-Kritik, die ich noch loswerden muss.
Hau da eine Kritik raus.
Und damit sind wir wieder beim Rupert Grint-Podcast. ich weiß nicht, wie es euch ging, aber als ich mir diesen Film anguckte, habe ich gedacht, was hat Chris Columbus Rupert Grint gesagt? Was ist da passiert, wenn man das im ersten und im zweiten vergleicht? Im ersten war Rupert Grint einer meiner Lieblingsschauspieler im ganzen Film. Und jetzt beim zweiten habe ich, glaube ich, endlich verstanden. Dieser Film ist, glaube ich, der Ursprung von vom dummen Ron. Um da ein bisschen weiter auszuholen. Ich würde das gerne erklären. Ich habe leider keinen Fachbegriff dafür gefunden, also habe ich mir selber jetzt was ausgedacht. Und zwar den Watson-Effekt. Ihr kennt ja alle Sherlock Holmes und seinen Gehilfen Dr. John Watson aus der literarischen Vorlage von Sir Arthur Conan Doyle. Und ich definiere jetzt hier an dieser Stelle als erster Mensch. Wahrscheinlich gibt es irgendeinen Fachbegriff dafür und irgendjemand hat das schon gesagt. Der Watson-Effekt ist, wenn eine Figur in das Gedächtnis der Popkultur eingeht, in einer anderen Weise, als sie es in ihrer Vorlage eigentlich ist, in einer dümmeren Weise.
Ah, wie bei Faramir.
Zum Beispiel, genau. Faramir wäre ein gutes Beispiel aus Herr der Ringe für den Watson-Effekt, weil wenn man sich die Original...
Schon etabliert hier.
Ja, wir können ganz viele dazu finden. Wenn man sich die Original... Sherlock Holmes Geschichten durchliest, dann ist Watson nie der Dumme. Er ist halt natürlich der nicht so viel weiß wie Holmes.
Aber er hat im Krieg gedient.
Er hat seinen Zweck. Er ist nicht der Trottel. Aber trotzdem, wenn viele Leute an Watson denken, denken sie, dass das ein etwas dümmerer, ungeschickter Typ ist. Und das geht zurück auf die erste große Sherlock Holmes Filmadaption mit Bethel Rathbone und Nigel Bruce. wo Watson tatsächlich so gespielt wurde und wo diese Darstellung quasi die Originaldarstellung so ein bisschen popkulturell überschrieben hat. Und das Gleiche, finde ich, ist bei Ron Weasley, weil wenn man zum Beispiel auch in das Theaterstück Harry Potter and the Cursed Child sich anguckt, wo es dann auch im Druck endet, da ist Ron der Trottel. Und das ist auch in vielen späteren Filmen, dass er sehr viel dümmer im Film rüberkommt als in der Buchvorlage.
Im vierten zum Beispiel.
Und das geht hier, hier los. Er verzieht sein Gesicht total, spricht in einer sehr quietschigen, hohen Stimme. Und das war für mich so total enttäuschend, nachdem ich die tolle Performance im ersten Teil gesehen habe. Weil ich dachte, was ist das für ein Rückschritt? Was hat sich Columbus dabei gedacht? Und jetzt sagt ihr mir... Wieso? Der Rupert Grint, das ist doch viel cooler, dass er sein Gesicht viel mehr verzieht als
im ersten Teil. Nee, pass auf. Also ich finde Watson-Effekt okay, finde ich gut, aber ich finde Watson in den Büchern tatsächlich auch schon ganz schön dumm. Also ich sag mal nur hier der, was war das mit dem Moor? War das der Hund von der Baskervilles? Mhm. Dass Watson einfach das gesamte Buch lang über nicht checkt, dass Sherlock Holmes in die, ne? Sherlock Holmes, der Mann auf dem Mond. Also, ne? Ja, das ist jetzt ein Spoiler, Leute.
Aber er ist sehr
mutig. Er hat das nicht checkt.
200 Jahre
alt. Er überhaupt gar nichts.
Aber er ist sehr mutig bei der ganzen Geschichte dabei.
Ja, er ist mutig, aber das Einzige, was er macht, ist die Damen beruhigen. Und, also, und das ist auch in den Kurzgeschichten andauernd wieder, dass Watson irgendwelche Theorien hat und die sind einfach haarsträubend falsch. Und
aber nicht so haarsträubend, wie es später ist und auch...
Okay, gut, also in der Sherlock, in der BBC-Sherlock-Verfilmung ist das natürlich echt, ja...
Also wenn man das dann schlimm irgendwie weiterdenken würde in der Filmversion, wäre es dann das, dass er Holmes nicht erkennt, obwohl er nur so ein Klischee Mustache sich aufklebt. Was natürlich genial wäre.
Okay, ja. Gut. Ja, aber ansonsten sehe ich es ein, ja.
Ja.
Ach, schade, ich hätte das Buch doch nochmal lesen sollen. Aber ja, jetzt wo du es sagst. Okay, ich glaube an den Watson-Effekt.
Ich glaube auch an den Watson-Effekt.
Ist etabliert. Ja. Wir haben gerade Filmkritikgeschichte geschrieben, indem wir was Neues definiert haben.
Chapeau, Henny. Ja. Ein neuer Begriff etabliert.
Ja, sehr gut.
Ein Neologismus.
Was ich aber tatsächlich, um zu unserem, wir sind ja auch schon sehr lange drin, zu unserem Boys könnte unsere längste Folge werden.
Yeah.
Der zweite Teil ist ja auch der längste Film.
Ist er das?
Ja.
Was?
Ist der längste Film.
Ernsthaft?
Ja.
Vielleicht ist es deswegen.
Der ist nicht zu lang. Das ist
jetzt bringt er mich durch. Jetzt muss ich nochmal nachschauen.
Das kann sehr gut sein. Die ersten beiden sind wirklich sehr lang.
Ja.
Ich also der zweite, den merkt man. Ist 2,40 oder so.
Boah, unglaublich.
Ja, man fragt sich ja auch ein bisschen warum. Aber
weil sie also bei den ersten beiden wirklich sehr nah am Buch sind. Ich hatte mal einen Bekannten, der mir quasi mal mit der Logik gesagt hat, warum der fünfte Film der schlechteste ist. Der meint, die Bücher werden ja immer dicker, aber die Filme immer kürzer. Und da merkt man ja schon, dass das nicht funktionieren könnte. Ich würde es wahrscheinlich genau andersrum sehen.
Der ist der längste, und zwar 2 Stunden 54 Minuten.
Ernsthaft?
Damit ist er 20 Minuten länger als... Der erste ist der zweitlängste tatsächlich. Der erste ging 2 Stunden 39 Minuten.
Total. Alter.
Nach den beiden ersten wurden die Filme immer kürzer.
Ja.
Welcher war denn der kürzeste?
Der kürzeste, also nicht stetig kürzer, aber der allerkürzeste war tatsächlich der letzte.
Ja.
2 Stunden 10 Minuten.
Das ist der kürzeste. Das ist natürlich auch sehr witzig. Genau. Ja,
über 2 Stunden. Ja, 2 Stunden 54. Ja, und ich meine, dass der Film in England noch eine extra Szene hatte oder irgendwas, was noch ein bisschen blutrünstiger war, was dann nochmal 3-4 Minuten länger dauert oder sowas. Das heißt, in England, in der Originalversion, quasi 3 Stunden lang.
Was ist das?
Dieser Film. Das habe ich vor langem mal gelesen. Ich habe das nicht nochmal nachrecherchiert.
Ja.
Aber ich kann es kurz recherchieren. Ich
muss es nachreichen. Vielleicht.
Ich reiche das nach.
Ich meine, das wäre ja natürlich toll, wenn es irgendwo, also das 12-jährige Ich würde mich sehr freuen, wenn es irgendwo einen Cut gibt, wo man wirklich im Detail sieht, wie diese Augen ausgekratzt werden und wie Harrys Wunde aussieht.
Wo kam eigentlich das Blut für die Wandschmiere rein her?
War das nicht Miss Norris Blut? Nee.
Nee.
Im Buch wird es erklärt, im Film nicht.
Das ist die Hühner?
Ja, ich glaube Hühnerblut.
Ah, okay.
Ja, auch sowas. Was
die Szene nicht ergibt ja im Film
auch. Ich meine, man muss es auch nicht wissen.
Nee, muss man auch nicht. Aber kann man sich fragen, oder?
Ja.
Ist es okay, sich das zu fragen?
weiß ich nicht. Ich mach mir schon ein bisschen Gedanken, dass du dich das fragst.
Was machen wir denn jetzt weiter?
Ich würde sagen, wir kommen, ja, Daniel. Ja, wobei, stimmt, Plot.
Ist es nicht interessant, dass es einem schwerer fällt, hier zu sagen, wie es jetzt genau weitergeht als im ersten Teil? Also bei mir ist das definitiv so. Ich wüsste jetzt nicht, kam jetzt erst die Stunde bei Kenneth Branagh, kam jetzt erst die
Spielerei. Das wüsste ich aber auch beim ersten Teil nicht, muss ich ehrlich sagen.
Im ersten würde es mir sehr viel einfacher fallen, auf jeden Fall.
Aber der hier ist leichter zusammenzufassen, weil wir können jetzt einfach sagen, dann geht Harry in die Kammer des Schreckens.
Ja.
Wo sich Kenneth Branagh dann auch erledigt, quasi, sein ganzer Subplot. Er ist eigentlich ist es genial, dass er einfach eine riesige falsche Fährte ist, die durch den ganzen Film läuft und am Ende wie gar nicht wichtig ist. Das stimmt. Denn damit kommen wir zum Bösewicht des Films, Tom Marvolo Riddle.
Übrigens, was ich noch sagen wollte, ne, bevor wir zum Bösewicht kommen.
Scheiße.
Dieser Film hat zwei erstaunlich grausame Szenen, die einfach so passieren und man denkt nicht lange darüber nach. Die erste ist, sie stehen vor diesem abgrundtiefen Tunnel, wo sie kein Ende sehen. Wer weiß, wie tief er ist? Niemand weiß es. Und sie schmeißen Gilroy Lockhart einfach da rein. Es könnte Totschlag gewesen sein.
Aber ich finde, das passt, weil sie sind 12 zu dem Zeitpunkt.
Ja, aber dass sie
12-Jährige würden das machen.
Gedankenlos. Die nächste Szene ist, dass Ron Gilroy Lockhart einfach mit so einem Felsen in der Hand K.O. schlägt.
Ja.
Und man denkt so, das ist das, was man macht. Der ist nervig. Der ist K.O. Ja, das sind einfach zwei Szenen, wo ich jetzt auch nur vorsitze und denke mir auch, krass, also ja, hat dann nicht irgendwer mal gesagt, kann man nicht vielleicht einen Zauber machen, weil...
Ist es im Buch auch so eine Röhre, in die sie reinspringen müssen, oder?
Es ist eher eine Rutsche.
Es ist eher eine Rutsche,
ne? Beschrieben.
Es ist im Film ein bisschen grausamer.
Ja.
Voll gut.
Gut, das wollte ich nur loswerden.
Unnötige Grausamkeit in Kinderfilmen immer gut.
Ich trage kurz nach.
Wenn man über das Schicksal von Gilroy Lockhart nachdenkt, der danach quasi lobotomisiert ist.
Ja.
Ich trage kurz nach. Es gibt eine Uncut-Version des Films, die ist 13 Minuten länger.
Wow.
Okay.
Ja, und kann man nachlesen auf der Seite moviecensorship.com.
Okay, und was sind da die Unterschiede?
Sogar tatsächlich auch ganz am Anfang schon. Es gibt eine Extended-Version der Szene bei den Dursleys mit dem Kuchen.
Hm.
Aber die Extended-Cuts, die strecken sich über den gesamten Film. Also es gibt immer mal wieder Szenen, die dann ein bisschen länger laufen.
Ich glaube, das sind quasi die gesamten geschnittenen Szenen auf der DVD. Die gesamten Special Features.
Es gibt die Szene im Laden noch, oder nicht? Bei Burgess
ist das ja, nicht? Ja, die ist jetzt aber nicht so wichtig. Nein, das erklärt das einiges.
Die Malfoys in dem Laden, die Szene, die ist komplett raus. Und man fragt sich, deswegen, ich habe mich auch gefragt, warum ist der so lange in diesem Laden? Die Szene hätte man komplett rausschneiden können.
Das erklärt quasi gerade die kompletten Special Features. Weil ich glaube, die 13 Minuten, so ungefähr gehen auch die Special Features. Und ich habe mich immer gewundert, weil immer nur so Beginn und Ende von der Szene waren, immer nur so winzig unterschiedlich. Sachen, die ich sonst nie auf eine DVD gepackt hätte.
Sehr witzig, aber auch die längere Version heißt Ultimate Edition.
Oh. Ja, dann ist das nicht geschnitten, dann ist das nämlich tatsächlich der Extended Cut, den Columbus gemacht hat. Und zwar war das im Zuge, als gerade die letzten Filme im Kino waren, wurden die alten Filme nochmal zu einer neuen DVD-Box in Anlehnung an die Herr der Ringe Extended Edition rausgegeben. Und dann gab es immer... Bei den ersten beiden Filmen waren es 4 DVD-Sets. Da war einmal der quasi normale Special Edition, die es auch so als Doppel-DVD gab, plus eine neue DVD mit Bonusmaterial. Das war irgendwie eine Doku, die sich dann über 8 Teile über die 8 Filme zog. Kommt man heutzutage kaum noch ran, weil das muss jetzt irgendwie 600 € oder so bei eBay bezahlen, um alle diese Filme zu bekommen. Und bei den ersten beiden Filmen haben sie Columbus dazu gekriegt, dass er nochmal Extended-Versionen der Filme gemacht hat, die zumindest beim ersten teilweise schon so im TV liefen. Das ist beim ersten sind irgendwie nur 5 Minuten. Das ist beim zweiten 13 sind, überrascht mich jetzt wirklich, weil dann ist es ja sogar über 3 Stunden lang. Aber dann bei Teil 3, Cuaron hat gesagt, mein Director's Cut ist mein Kino-Cut. Ja. Und das haben die anderen ihm dann nachgemacht. Dann sind wir in der Kammer des Schreckens, wo Daniel auf sich alleine gestellt ist.
Boah, so schnell schon.
Ron und Lockhart. durch einen Erdrutsch zurückgeblieben sind.
And again.
Da habe ich jetzt wieder was Wiederkehrendes bei Columbus festgestellt. der Schurke an sich ist echt der langweilig gecastete Schauspieler im Film.
Oh, okay, ja.
Wie bei Quirrell. Ich habe mir nochmal durchgeguckt, was so diese Schauspieler sonst noch so gemacht haben. Und wenn du dir jetzt das zum Beispiel im Vergleich zu Kenneth Branagh oder Jason Isaacs anguckst, bei Quirrell, gespielt von Ian Hart, das Einzige, was ich da kenne, ist, dass er tatsächlich passenderweise Dr. John Watson in zwei BBC Sherlock Holmes Adaptionen gespielt hat.
Ach,
gegenüber wem?
Eine habe ich tatsächlich auf gegenüber zwei. Im zweiten, das ist das mit Rupert Everett. Als du dir was sagt, der
Seidenschumpfmörder. Den hast du mir mal geschenkt auf DVD.
Hast du den mal gesehen?
Ja.
Der ist gut.
Das ist schön. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe so viele.
Und das erste ist tatsächlich. Es verschwimmt alles, ne? Das erste ist tatsächlich der Hund der Baskervilles. Aber da ist es ein anderer Sherlock. Ich weiß gerade nicht wer.
Ja, vielleicht ganz kurzer Ausflug. Welche Sherlock-Verfilmung würdest du empfehlen? Ich finde, man kann schon sich mal die Basil Rathbone-Sachen angucken. Aber das ist auch diese Sachen aus den 80ern. Die fand ich auch gut. BBC-mäßig. Da hast du diese Box von. Da haben wir mal eine Folge
von. Jeremy Brett.
Ja. Jeremy Brett, genau. Also wenn ihr Sherlock-mäßig interessiert seid und ihr mögt vielleicht die BBC-Serie oder auch nicht, das ist ja auch gut, ist auch okay, guckt euch mal Jeremy Brett an.
Weil ich sagen muss, jetzt völlig...
Das ist halt ich wollte einmal ganz kurz off-topic gehen.
Nee, jetzt lass uns richtig off-topic gehen. Ich finde Basil Rathbone richtig gut. Ich finde Jeremy Brett als Schauspieler gut, aber ich finde die Folgen... Ich habe diese DVD-Box seit fast 10 Jahren. Ich habe nicht mal die erste Staffel durchgeguckt, weil die Folgen so eine seltsame, verquere Dramaturgie haben und teilweise auch sehr billig gemacht sind. Es sind ja quasi die beiden ikonischen Sherlock Holmes-Schauspieler. Für mich ist es Rathbone ohne Frage. Da kann man auch.
Man muss bei Rathbone mal reingucken und wenn man das gemacht hat, dann sollte man sich Lieder der englischen Band The Libertines anhören und vor allen Dingen angucken, weil nämlich der Urenkel von Basil Rathbone da Gitarre spielt und singt und ihm sehr ähnlich
ist. Ernsthaft?
Ja.
Oh, okay, das wusste ich nicht.
Zeige ich dir gleich.
Wenn der Podcast
mal ist. Okay.
Wow.
Zurück zu Tom Riddle, gespielt von Christian Coulson, wo ich sehr lange von überzeugt war, dass das Kind ist, was in der dritten Doctor Who Staffel in diesem Zweiteiler mit den Aliens im alten England dieses Kind übernimmt. Ist er aber nicht.
Oh, ich habe mich ja so gefreut. Ich
habe tatsächlich ein Lichtblick in der Filmografie gesehen. Er spielt aber witzigerweise in Weird Sister College mit. Weird Sister College, für die nicht in den 90ern aufgewachsen sind. Es gab eine australische Kinderserie, die hieß auf Deutsch Eine lausige Hexe. Und das war sehr ähnlich zu Harry Potter. Und es ging um eine Hexe, die auf eine Zauberschule kam, mit einer sehr weisen alten Zaubererin als Schulleiterin. Und es gab auch eine böse Hexe und es ging darum, das Zaubern zu lernen. Und die Serie lief 4 Staffeln lang. Und in der 4. Staffel, weil die Schauspieler mittlerweile alle etwas älter geworden sind, wurde da der Schauplatz aus dem Hexeninternat verlegt nach Cambridge. Und dann war es quasi so eine College-Serie, also die Uni-Zeit der lausigen Hexe. Mhm. Und da spielt Christian Coulson, also Tom Riddle, den lieben, netten Freund der Hauptdarstellerin.
Ach.
Der Muggel, in den sie sich verliebt. Und der dann in der Mitte der Serie ihr Freund wird. Ich habe das auch gut in Erinnerung, aber ich habe das lange nicht mehr gesehen, muss ich wirklich sagen. Und witzige Sache dabei, die Schauspielerin, die am bekanntesten geworden ist aus dieser Serie, ist Felicity Jones, die da mitspielt, die man heute aus Sachen wie Theory of Everything oder Rogue One Star Wars Story kennt. Ja, es kommt heute alles
zusammen. Heute kommt alles zusammen.
Ja, aber als Tom Riddle fand ich ihn langweilig.
Stark, ja.
So wie Quirrell quasi, Ian Hart als Quirrell davor. Also die schwächste Rolle sind die Schurken, sind nicht wirklich bedrohlich in den ersten beiden Filmen. Vor allem, wenn man bedenkt, was quasi ab Teil 3 an Kalibern für Schurken aufgefahren wird. Wo dann in Teil 3 quasi Gary Oldman und dann Timothy Spall als Wurmschwanz. Teil 4, wo man Ralph Fiennes als Voldemort hat und David Tennant als seinen Diener. Teil 5, wo dann Umbridge dazukommt.
Mm.
Und da sind die ersten beiden, die stinken ab dagegen.
Mm.
Einverständnis.
Mich würde aber interessieren hier aus seiner Filmografie Mozart in the Jungle.
Das ist tatsächlich... Das
klingt sehr lustig.
Das Bekannteste noch, das ist ja diese Amazon Prime-Serie, die irgendwie eine Zeit lang für eine Woche oder so sehr angesagt war, so da, wie das bei Streaming-Serien so ist. Und seitdem gibt es irgendwie 4 Staffeln und...
Mozart in the Jungle.
Das ist halt, geht halt unter in der Flut an Serien, die es gibt. Über die Qualität weiß ich nicht, ich habe es nie gesehen.
Mhm. Ja. Okay, hatten wir, ja.
Und darf ich noch was zu Tom Riddle sagen? Nein. Weil was Epi eben schon gesagt hat, wie beim ersten Teil ist es so, dass der Schurke nicht der Erwartete ist. Dass genau in diesem Teil ist es der sehr vertrauenswürdige, sehr eigentlich sehr erhabene, hochgestellte Vertrauensschüler, der Harry auch sehr ähnlich ist, aber der entpuppt sich dann als Voldemort und als der wirkliche Täter, der Ginny benutzt hat am Ende. Passt auch quasi sehr gut in diese Kontinuität zum ersten Teil. Aber es passt auch sehr gut, weil der zweite Teil ist ja der erste Film, wo der Rassismus im Harry Potter-Universum thematisiert wird. Mhm. Und dieses große Thema losgeht, was das zentrale Thema neben Erwachsenwerden in Harry Potter ist, so der Aufstieg von Faschismus. Wie funktioniert Faschismus? Und in der Hinsicht finde ich sehr interessant, dass der vertrauenswürdige, in Anführungsstrichen weiße Charakter, sich quasi als Voldemort, als ja letztens als Nazi entpuppt.
Reagiert. Ja, mein Gedanke geht gerade mehr in eine andere Richtung. Ich habe das Gefühl, dass man hier vielleicht mehr darüber sprechen kann, dass der Film ein Film über Instrumentalisierung ist. Weil ja quasi Gilderoy Lockhart versucht, Harry Potter zu instrumentalisieren für seine Zwecke. Gerade am Anfang des Films in der Buchhandlung, in der er ihn sofort vor die Kameras zieht und mit ihm posiert. Und andererseits ja aber Tom Riddle Ginny instrumentalisiert. Also vielleicht ist hier das Thema ein bisschen mehr überwiegend.
Es wird ja zusammenpassen. Also quasi, ich meine, es wird ja später noch weiter vertieft. Hier wird es ja nur angerissen dadurch, dass es im Harry Potter Universum nicht nur im ersten Teil diese Unterscheidung nach Klasse mit Malfoy und den eher aristokratischen Oberschichtenleuten und den Weasleys und Harry Potter unten gibt, sondern dass es auch in die Richtung geht, dass unterschieden wird, wer ist reinblütig und was hat das für eine Bedeutung in dieser Welt. Und von daher macht Instrumentalisierung, weil Ginny ja auch sehr verletzlich ist, als sie von ihm von Tom Riddle eingespannt wird, macht eigentlich Sinn. Das würde schon so bei Ginny, es passt nicht ganz, weil Ginny nicht wirklich diese Ideologie auch nach außen trägt und das hier auch wirklich nur angerissen ist und nicht so wie später vertieft wird.
Ja, er benutzt sie halt als Mittel zum Zweck irgendwie, ne, um sein Ziel zu erreichen. Ja.
Aber es passt halt zum Späteren. Es ist halt so ein bisschen so auch so in der Verführerrolle. Also im Sinne von, wie man Leute in eine Ideologie verführt.
Mhm.
Und ja, hier macht er das zum ersten Mal. Stimmt schon.
Gedankenanstoß. Ja.
Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt, tatsächlich.
Hm. Ja. Ich bin auch gespannt, ich habe es ja vorhin schon ein bisschen angeteased. In dem Film ist ja ein großer Plotpoint, dass unsere drei Helden den Vielsafttrank trinken und zumindest zwei davon sich auch in das gewünschte Subjekt verwandeln, und zwar Harry und Ron in Crabbe und Goyle. Und so wie ich das verstanden habe, Epi, hattest du lange Zeit ein Problem damit.
Ach so. Ja, das ist halt, diese Szene ist halt so, da kann man wieder schön sehen, also wenn du jetzt einen Film machst und du möchtest alle Ebenen nutzen, die dir zur Verfügung stehen, also das Visuelle und das Audioelle.
Das Auditive, glaube ich.
Auditive?
Das Auditive.
Ja, und also Harry und Ron verwandeln sich physisch in Crabbe und Goyle. aber ihre Stimmen bleiben immer noch die von Harry und Ron. Und das reißt mich total aus der Filmrealität. Filmrealität ist ja, die ganze Zeit geht es dabei darum, den Zuschauer dazu zu bringen, dass er das glaubt, was da gerade passiert. Und das hat mich rausgerissen. Wir haben uns mal darüber gestritten, also deswegen können wir das mal, weil es ja auch immer hier ein bisschen um Filme machen geht, auch sagen, das ist für mich eine Methode, wo man dem Zuschauer nicht genug zutraut. Wo man ihm nicht zutraut, diese Szene zu verstehen, wer jetzt von den beiden Harry ist und wer Ron ist. Und ich finde, sie hätten das den Schauspielern überlassen sollen, das durch das Schauspiel zu zeigen, wer Harry und Ron ist und durch das, was gesagt wird, und nicht noch durch diese Stimmen, weil es macht einfach gar keinen Sinn, wenn du den kompletten Körper von jemandem hast, kannst du nicht die Stimme von dir selber haben. Wie soll das gehen? Deine Stimmbänder sind ja die andere und dein Hals und alles und die Lunge und der Mund und so. Und das reißt mich da total raus, das mag ich nicht. Man fragt sich, warum Malfoy das nicht, dass es wer ganz anders ist.
Und ich wiederum hatte früher sehr stark die Meinung, ich finde, das muss so sein, ich finde das legitim, dass sie die Stimmen von Harry und Ron haben. Und bin mittlerweile ein bisschen zwiegespaltener. Also ich finde das Argument sehr stark, dass du sagst, man traut dem Zuschauer nichts zu. Andererseits, du hast ja gesagt, man kann doch den Schauspielern von Crab and Girl einfach, die können auch Dinge machen, dass an ihrem Verhalten schon klar wird, wer ist jetzt Ron, wer ist Harry. Dass daran, was sie sagen, klar wird, wer ist Ron, wer ist Harry. Aber ich frage mich dann auch, womit genau hätten sie das rübergebracht? Also was findest du, hätten die in ihrem Verhalten machen können, damit ich genau als Zuschauer weiß, aha, das ist jetzt Harry und das ist jetzt Ron.
Ja, sie gehen doch zum Beispiel komplett anders.
Aber man sagt das mal 12-jährigen Kinderschauspielern.
Das machen sie ja, doch auch. Ich finde, es schwierig, dass sie zeigen es. Ich finde es sogar erstaunlich von den beiden Schauspielern, die halt immer nur die Trottel spielen, dass sie da, das ist eigentlich, ist das der große Crab-and-Goyle-Moment für die beiden, wo sie ein bisschen zeigen können?
Ja. Moment, ich will einmal ganz kurz einhaken. So,
und ich finde, sie zeigen das. Ich finde, man sieht das.
Ich möchte einmal ganz kurz im wahrsten Sinne des Wortes einhaken. Und zwar habe ich gelesen, dass die beiden Schauspieler von Crab and Goyle sich in der Szene, in der sie die Muffins gegessen haben, die von der Decke hingen, dass es ihnen beiden passiert ist, dass sie in die Haken reingebissen haben, an denen diese Muffins befestigt waren. Ich weiß nicht, ob man denen dann... Also ich will ja jetzt kein Urteil wieder bilden, aber möglicherweise ist es dann schwer, denen zu sagen, du bewegst dich jetzt wie Harry, du bewegst dich jetzt wie Ron. Ich weiß es
der nicht. Der eine hat doch auch Drogen gedealt, oder?
Ja, ja. Den großen Crab and Goyle-Moment, ich weiß nicht, welcher von beiden es ist, hat er sich der eine mit Marihuana verspielt, weil er dann aus dem letzten Film ausgeführt, was auch bescheuert ist, aber okay.
Ja, mega.
Ja, ich finde, ja. Ich würde, um das Meinungstrio auszufüllen, ich mag's. Also ich finde, als Signifier funktioniert das. Es ist für mich nicht so sehr, dass das Publikum an die Hand nehmen. Also ich kann das völlig verstehen, warum sie es gemacht haben. Ich finde das gut so. Ich finde es so auch witziger.
Ich finde es feige. Feige und physikalisch unlogisch. Ich bin immer dafür, Zuschauern ein bisschen mehr zuzutrauen und finde es immer fast schon beleidigend, wenn jetzt nochmal der Flashback kommt und mir nochmal wieder das vorgespielt wird, was wieder jetzt Sinn macht. Ach ja, hallo Mora.
Film ruiniert, 0 von 10 Punkten.
Nee, das nicht, aber es ist, ich will, dass mir was zutraut wird.
Ich denke, ja, das kann ich verstehen, das will ich auch. Also, das ist für mich auch ein großes Qualitätsmerkmal von Filmen, wenn Filme einem was zutrauen.
Aber ich meine, es ist doch auch ein Kinderfilm.
Er ist vor allem für ein anderes Publikum gemacht.
Ich glaube, ich wäre als Kind sehr verwirrt gewesen.
Ich nicht.
Wenn die beiden.
Wie ist das denn im. Du bist überheblich. Du wärst am verwirrtesten gewesen.
Saßt du im Kino und warst...
Du hättest nee, dich darum...
Das ist nicht real. Wir haben die anderen Stimmen.
Wenn du es im Kino gesehen hättest, hättest du dich umgeguckt zu den Reihen. Wo sind denn jetzt Harry und Ron hin? Wo sind die denn? Warum sind da die Dicken? Und das wäre wahrscheinlich passiert. In mehreren Kinosälen. Deswegen mussten die das so machen.
Hätte dann Hermine mit einer Katzenstimme sprechen sollen?
Ich war schon als Kind hochbetagt. Hochbegabt.
So, aber ganz kurz.
Ja, noch mal hätte sie. Aber sie waren, nein, sie waren ein Mischwesen. Sie hätte vielleicht so leicht fauchen müssen.
Okay.
Keine Ahnung. Ja, das ist, ich finde es eine schöne Szene, um eben Filme machen und den Prozess des Filmemachens und vor allem der Antizipation, was kommt beim Zuschauer an. Da kann man schön drüber reden bei der Szene.
Ich finde auch auf jeden Fall, für mich ist es auch irgendwie ein Grenzfall, aber ich finde, es macht schön dieses Thema auf, was kann man den Zuschauern zutrauen, was sollte man ihnen zutrauen.
Es zeigt auch oft, dass man es nicht so genau sagen kann.
Beispielsweise die Sache mit Lucius Malfoy,
der Fall, steckt da, nimmt ein Buch raus, steckt zwei wieder rein, kannst du ja auch genauso gut übersehen. Also hab da wird der Zuschauer...
Ja, du weißt es auch. Du hast das Buch gelesen.
Ich habe am Anfang des Podcasts gesehen, dass es mir nicht aufgefallen ist. Aber nur, damit die Leute, die zuhören, nicht das... Okay, gut.
Aber man kann bei der Szene, wo Harry und Ron Crabbe und Goyle sind, noch schön einwerfen. Es gibt doch diese eine Stelle, bei der Lucius Malfoy sagt, I didn't know you could read.
Ja, das stimmt, das ist auch ein
Problem. Das ist Draco Malfoy, nicht Lucius.
Ja. Aber ich meine Draco Malfoy.
Das sagt Draco zu Crabbe und Goyle. Der sagt, das ist großartig.
Das ist tatsächlich improvisiert.
Ja.
Weil er seine ursprüngliche Zeile nicht mehr wusste.
Da finde ich krass. Das ist richtig gut. Darf ich das absolute Gegenbeispiel aus dem Film nennen?
Sehr gerne.
Meine meistgehassteste Line in allen Harry Potter Filmen. Vielleicht bin ich deswegen bei dem Film so zwiegeschalten. Wo Lucius Malfoy zu Harry Potter sagt, I hope you always be there to save the day, Mr. Potter. Und Harry auch improvisiert zurück sagt, Daniel, don't worry, I will be.
Ja.
Das macht keinen Sinn. Er kann nicht immer da sein. Es geht nicht.
Deswegen findest du den nicht gut.
Das ist so ein lahmes Comeback. Das ist so wie selber.
Ich finde das richtig gut.
Letztlich, dieser Satz wird ja richtig gehypt. Ne? Das wird ja als einer der großen, hier Daniel Radcliffe, der Schauspieler, der kleine Schauspieler, hat sich das selber ausgedacht.
Ich liebe Daniel Radcliffe, aber dieses... Um es nochmal zu sagen, wie wir es schon am Anfang des Podcasts gesagt haben, hier muss man auch wirklich in aller Härte sagen, hier hat Daniel Radcliffe versagt.
Also ich finde es großartig und er ist ja nicht schuld daran, dass es im Film ist.
Ja.
Und ich finde es ja auch gut. Also,
don't worry, was heißt denn das? Das ist doch egal.
Naja, er will, das ist ja im Prinzip die Szene, in der er öffentlich bekundet, er will die Verantwortung übernehmen, die ihm scheinbar durch seinen Status, durch seinen Stand und seine Geschichte verliehen wurde. Insofern ist es ja auch.
Es ist quasi, als würde er da stehen und sagen: No, your mother stinks, not mine.
Boah, ich will nicht auf eine Stufe stellen. Okay. Also, ich meine, Malfoy sagt doch: Ja, lass uns hoffen, dass er immer da ist, sarkastisch. Und dann sagt er: Ja, werde ich auch sein. Also, ich finde das gut.
Was hätte er denn sagen sollen? Go fuck yourself, you bloody bloke.
Piss off, you wanker.
Wicked.
Das müsste in einer sehr, sehr jungen Stimme sein. Piss off, you wanker.
Es macht nicht so viel Sinn, aber ich fände es eigentlich ganz schön, dass es halt. Also, es kommt halt so tough rüber, finde ich. Und das ist eigentlich ein ganz schönes Ende.
Es ist ja auch von Lucius Malfoy improvisiert. Ne? Also, man kann ja jetzt nicht die Schuld nur auf deine Welt schieben.
Echt? Das weiß ich nicht.
Nee, das ist
beides improvisiert.
Beides.
Oh, okay.
Ich recherchiere nochmal schnell.
Kannst du mal.
Gut, das wird nachgereicht.
In der Zwischenzeit.
Das vor 3 Wochen
gelesen. Lasst uns mit Blick auf die Zeit, das ist wirklich die längste Folge bis jetzt, zum Ende kommen, denn im Kampf mit den Basilisken können wir, glaube ich, jetzt auch auf Daniel direkt kommen. Wie fandet ihr ihn in diesem Film als Schauspieler?
Es ist beides improvisiert.
Ja,
krass.
Ja. Okay. Dann kannst du
war auch ein Trailer drin.
Dann kannst du jetzt auch direkt sagen, wie du Daniel Radcliffe in diesem Film fandest.
Oh, darauf bin ich noch nicht vorbereitet. Ich habe gerade noch recherchiert.
Ach, verdammt, ich wollte euch jetzt die Chance geben. Sonst sage ich immer was total Langes vorweg. Und dann sitzt ihr da, ja, sehe ich auch so.
So siehst du die Welt.
So sehe ich die Welt. Und deswegen, ich möchte, dass ihr jetzt was richtig Langes sehr bedachtes sagt. Und dann werde ich sagen, ja, das habe ich auch so gesehen.
Oh Gott.
Also bei mir ist es halt so, ich habe ihn vor 3 Wochen gesehen und er hat mich ja nicht ganz so mitgerissen, deswegen ist der Film mir tatsächlich als Ganzes nicht mehr ganz so präsent. Ich würde sogar fast glauben, der erste ist mir ganz aktuell präsenter als der zweite, weil ich den ersten einfach so viel besser finde als den zweiten. Ich finde aber schon, dass Daniel Radcliffe viel mehr noch als im ersten so eine Szene tragen kann. Also gerade wenn wir am Anfang sind, wo wir die Szene haben, Dobby. Ich finde, er trägt diese Szene auf eine wunderbare Art und Weise, was noch viel bemerkenswerter ist, wenn man überlegt, dass Dobby ja nur animiert ist und irgendwie beim Dreh irgendwie ein Besenstiel gewesen sein muss oder was weiß ich nicht. Insofern schon bemerkenswert, wobei ich glaube, dass die richtigen Sprünge erst noch kommen. Das ist erstmal mein erster Eindruck. Ich muss noch mal ein bisschen drüber nachdenken und gebe das Zepter weiter an Epi.
Also was mir beim Schauen aufgefallen ist, ist, dass wir mehr Szenen sehen, wo er alleine ist. Zum Beispiel diese Buchszenen fand ich, die sind mir sehr im Gedächtnis geblieben.
Das Tagebuch
meinst du? Genau, wo er vor dem Tagebuch sitzt und halt rätselt, was es ist und dann da reinschreibt und auch mit Tom Riddle da durch das Schloss läuft. Und ich fand die Szenen gut. Und da hatte ich das Gefühl, hier schauspielt er wirklich. Und ist nicht nur der, der sich so durch die Szene treiben lässt. So ein bisschen, um es frech zu sagen. Aber, und von daher würde ich sagen, da haben wir eine Steigerung drin. Und er schafft es mehr, mich mitzunehmen und mehr an den Emotionen des Charakters teilhaben zu lassen. Also ich würde sagen, hier ist eine Steigerung zu sehen auf jeden Fall.
Würde ich mich auch anschließen, würde ich genauso sagen. ich finde mit
ab. Ich glaube dir kein Wort.
Mit Ausnahme von Der Schneider von Panama entwickelt er sich wirklich mit jedem Film weiter, was ich in dem jungen Alter sehr bemerkenswert finde. Und ich würde genau sagen, dass er die Sachen, die er quasi schon kann, besser macht. Was immer noch so ein bisschen fehlt, was ja später noch dazu kommt, ist so sein Comedy-Timing. Das hat er immer noch nicht so drauf. Die witzigeren Leute sind immer noch Emma und Rupert. Was ich so als Ergänzung zum Radcliffe-Repertoire gesehen habe, war, der Film ist ja ein Krimi und er ermittelt auch aktiver in diesem Film. Und ich finde, er hat auch in jungen Jahren schon so ein richtig gutes Detective-Face. So ein richtig gutes Kombinationsgesicht, wo du denkst, okay, der guckt sich jetzt die Sachen an, der macht sich seine Gedanken. Fand ich richtig gut. Und am besten fand ich auch, das fand ich am beeindruckendsten, war tatsächlich der letzte Teil in der Kammer des Schreckens, wo er sehr klar rüberbringt in dem Moment, wo er vergiftet ist und Ginny versucht zu retten, dass es für ihn absolut klar ist, dass Ginnys Sicherheit ihm an erster Stelle steht und er keine Angst hat zu sterben. Und er hat da schon so mit 12 Jahren, wie soll man das beschreiben?
Gravitas.
So Horrorfilm-Gravitas, weil er ja auch völlig verblutet und verdreckt ist. Und völlig dies durchgemachte, quasi das Physische, was er in dieser Szene davor in diesem Kampf durchgemacht hat, weiterträgt und wirklich erschöpft und fertig ist. Und so könnte er auch am Ende von einem Evil Dead Film zum Beispiel spielen. Wobei Evil Dead ist jetzt zu komedisch, komödiantisch. Sag mir schnell einen Horrorfilm, wo am Ende jemand blutig aussieht.
Victoria.
Genau, Victoria. Ja, zum Beispiel Victoria. Tatsächlich ein passendes Beispiel am Ende. Ja. Von daher, Daniel entwickelt sich.
Auf jeden Fall.
Ja.
Auf jeden Fall. Wächst mit seinen Aufgaben auf jeden Fall.
Ansonsten den Plot haben wir jetzt quasi durch. Harry gewinnt in der Kammer des Schreckens, tötet den Basilisken. Der Tag ist gerettet, Hermine lebt wieder. Happy End. Abschlussgedanken zum Film.
Ich hätte gerne ein Poster, wo Baumbart drauf ist von Herr der Ringe und lacht und dann darunter steht Happy End.
Okay, und Abschlussgedanken zum Film?
Sorry, jetzt muss ich kurz loswerden.
Boah, und jetzt lässt du das nicht patentieren und dann wird das ein übelster Knaller.
Gibt's bestimmt schon.
Happy End.
Ich gucke es nach. Ich google es auch gerade und Epi sagt dann, wie er den Film fand.
Ja, wie fand ich den Film? Tja, Leute, also. Gut, dann sind wir jetzt mal kurz zu zweit. Du und ich, lieber Zuhörender. Naja.
Heiko ist tatsächlich auf den Film als einziger auf die Idee gekommen. Es gibt es noch nicht.
Gibt es noch nicht.
Happy End. Genial. Watson-Effekt und Happy End.
Ja,
gute Folge. Effi, mal weiter.
Gut, also. Naja, der Film hat mir nicht so gut gefallen wie der erste Film. Aber doch besser. Na, hat mir so gut gefallen, wie ich es erwartet hatte eigentlich. Mhm. Ich liebe die Szene mit Gilroy Lockhart einfach. Die finde ich einfach super. Alleine das ist für mich ein Grund, den Film zu gucken. Der macht es für mich besonders. Ja, gut. Es ist, ich finde, Chris Columbus hat einfach eine interessante Machart, diese Filme. Das verschwindet. In den späteren Filmen vor allem verschwindet halt auch Dumbledore und ich finde, das gehört für mich irgendwie so zusammen. Also der Schauspieler ist im nächsten Teil nicht mehr dabei, der Dumbledore-Schauspieler.
Richard Harris, ja.
Und damit endet für mich irgendwie so diese Zeit der ersten Filme und die sind für mich total losgelöst von den anderen Filmen. Das ist für mich wie so, Ja, so eine so, wie so zwei Ära.
Mhm.
Wie eine andere Ära. Und das ist irgendwie, die Filme gehören extrem zusammen, finde ich. Die sind visuell und irgendwie sind die ganz stark verbunden. Auch für mein Auge sah jetzt Daniel Radcliffe nicht viel älter aus als in dem ersten Film. Das passt irgendwie total zusammen. Und im nächsten Film haben wir sieht er wesentlich älter aus. Ich finde sogar noch erwachsener als im vierten Film zum Beispiel. Visuell ist der komplett anders, er ist anders gefilmt. Es gibt einen anderen Dumbledore. Von daher ist das für mich irgendwie ein interessanter Film, weil er auf dieser Kippe steht, auf dieser Grenze zu den anderen Filmen. Das ist irgendwie noch dieses magische, dieses märchenhafte Harry Potter Ding. Ich muss sagen, ich mochte ihn. Hat mir gut gefallen. Würde ich gerne nochmal, würde ich wieder gucken.
Ich glaube, das steht außer Frage. Das würden wir wahrscheinlich alle, bis auf Eiko vielleicht.
Oh. Aber ich fand ihn tatsächlich zu lang. Also, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich fand ihn zu lang. Der Hauptbösewicht, ich meine, das ist Voldemort, wurde echt scheiße oder langweilig gecastet, ja. Mhm. Das würde ich auch sagen. Die Längen in der Mitte vor allem, finde ich, sind schon echt hart.
Ja. Mhm. Gut. Ich würde dir zustimmen, es ist ein Grenzfilm. Ich mag ihn auch, natürlich. Und bin aber auch echt froh, dass das nächsten Monat Quaron tatsächlich kommt. Und ja, ich bin tatsächlich selber ein bisschen überrascht, wie kritisch ich ihn jetzt gesehen habe, weil ich hätte echt, wie gesagt, ich hätte mir diese schön gerade Kurve gewünscht. Und jetzt geht es wieder so ein bisschen ab im Qualitätsteil. Nicht besonders tief, also es ist auf jeden Fall noch ein guter, guckbarer Film, ein schöner Kinderfilm. Aber es könnte die Chance bestehen, dass das für mich der schwächste Harry Potter Film wird.
Hä?
Muss ich sagen, in meinem Ranking, wenn wir es jetzt nochmal durchgucken.
Okay. Ja, ich habe ja irgendwann am Anfang des Podcasts, wobei der ist so lang, wahrscheinlich war es in der Mitte, gesagt, dass es für mich irgendwie ja so ein Brückenfilm ist und haltet euch fest, genau wie eine Brücke im echten Leben muss auch dieser Film da sein, um ans andere Ufer zu kommen. Man braucht ihn halt, könnte ihn nicht auch einfach wegstreichen, wenn jetzt nach dem ersten einfach direkt der Gefangene von Azkaban käme, dann würde etwas fehlen. Also er muss da sein als Evolution des ersten, aber ich frage mich halt schon, ob er nicht wesentlich hätte effizienter erzählt werden können. Ich glaube, dass das dem Film tatsächlich sehr gut getan hätte, wenn man vielleicht ein paar der Stunden bei Kenneth Branagh, bei Lockhart ein bisschen zusammengerafft hätte, aus 3 Stunden vielleicht 2 hätte machen können oder solche Geschichten. Ich glaube, das hätte dem Film insgesamt sehr gut getan. Natürlich ist es auch schade, dass Hermine so lange nicht da ist, fast eine Dreiviertelstunde nicht. Aber ja, der Film war länger, als es hätte sein müssen. Vielleicht sehen wir hier auch wirklich erste Zeichen der Erschöpfung von Chris Columbus, dass er wirklich gegen Ende der Dreharbeiten schon so fertig war, dass er auch klar angekündigt hat, ich werde den dritten nicht machen, ich steige komplett aus. Vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, wie der Film geworden ist. Und so, also ich mochte ihn beim Schauen nicht so gerne. Vielleicht kann man wirklich die Formulierung von Epi nehmen. Ich fand ihn schlechter, als ich erwartet hatte. Ich hatte ihn besser in Erinnerung. Das heißt, vielleicht ist es bei mir auch beim Anschauen an den Erwartungen ein bisschen gescheitert. Ich wollte ihn total gerne mögen, so wie ich ihn damals gemocht habe, konnte das aber nicht ganz tun. Aber ich fand ihn jetzt nicht unglaublich schlecht. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt mein Voting wäre für den schlechtesten Harry Potter Film. Dazu kommen wir ja sicherlich noch.
Das ist nur vorab. Die Möglichkeit besteht. Vielleicht werde ich jetzt, ich habe jetzt richtig Angst nach diesem Film, dass ich beim dritten dann denke, oh nein, was für ein Film.
Aber nein, es gibt total viele Elemente, die für den Film sprechen. Das bessere Schauspiel bei Daniel Radcliffe, noch mehr Zeit mit den Charakteren verbringen. Auf jeden Fall die Schauspieler. Kenneth Branagh finde ich ja auch klasse, nur waren seine Szenen für mich ein bisschen zu repetitiv. Und das Finale fand ich tatsächlich, glaube ich, auch ja, einfach nicht so spannend. Also, ganz okay, der Film. Daniel Radcliffe in seiner stetigen Steigerung befunden, fand ich klasse und ja, freue mich auf den dritten Teil.
Ich mich auch. Also, Auf den nächsten Film können wir uns, glaube ich, alle freuen. Da wird keine böse Überraschung kommen. Ich bin sehr gespannt, die nochmal sehen zu können. Wo kann man uns finden bis dahin?
Ja, ihr könnt uns finden auf Instagram bei zebrapapagei4real, ein Wort, zebrapapagei4real, 4 als Zahl geschrieben. Oder auch sehr gerne auf Facebook, da nochmal gehustet, unter zebrapapagei, sowie auch auf YouTube unter zebrapapagei. Wenn ihr bei Instagram seid, dann werdet ihr ab und zu auch mal ein paar Stories zu diesem Podcast sehen können. Und worüber wir uns wahnsinnig freuen würden, wäre Rückmeldung zum Podcast, zu einzelnen Folgen. Uns würde wahnsinnig interessieren, findet ihr es gut, wenn wir den Plot nacheinander durchgehen, oder findet ihr es besser, wenn wir so generellen Fragen nachgehen und den Podcast so aufbauen? Wir mögen beide Vorgehensweisen, wären auf eure Rückmeldung gespannt und hoffen, dass euch der Podcast gefällt.
Ja, ansonsten danke fürs Zuhören. Ich danke euch beiden fürs Besprechen und dann zum nächsten Mal.
Ne? Bis zum Gefangenen aus Azkaban.
Das wird aber eine Hammerfolge. Hammer. Ja. Wow.